So. Gute Laune habe ich. Nicht. Willst du gut und sicher reisen, nimmst du stets die Bahn aus Eisen. Gut, die fährt auch nicht immer. Aber fliegen ist heutzutage, oh Gott, gib mir Hilfe mal. In München. Also ich weiß nicht, was ihr da raucht auf dem Flughafen. Da haben die Bänke, die meisten Sitzplätze, abgeräumt wegen Corona. Die Hälfte der Sitzplätze ist beklebt wegen Corona. So sitzt du also auf dem Fußboden, weil dieser dämliche Flieger nicht pünktlich geht. So, dann landest du endlich und dann hat diese dämliche Airline schon wieder deinen Koffer verloren. Darauf wartest du noch eine Stunde. Deswegen etwas später der Podcast, ich mit richtig schlechter Laune. Tippspiel, leck mich am Arsch, will ich gar nicht drüber diskutieren. Kein Bock auf gar nichts heute. Und dann würde ich aber jetzt ganz gerne doch mal lieb sein. Weil ich muss ihn begrüßen. Und ich muss ihn vor allem, also ich muss ihn hegen und pflegen, den Kleinen. Das ist nämlich mein Aufbaugegner beim Madden. Mike Stiefelhagen, guten Tag.
Ja, erstmal Ehre im Ehre gebührt. Wir haben am Sonntag ja gestreamt, du, Roman und ich. Und Roman und ich haben uns abgewechselt pro Halbzeit, um in Madden mit dir mitzuhalten. Und also ich bin mir immer noch sicher, dass du deine Hände in diesem Spiel irgendwie drin hast bei der Programmierung. Aber Carsten, du bist echt sehr gut in Madden. Und Roman und ich hatten oder haben aktuell auf jeden Fall keine Chance gegen dich in Madden. Das hast du sehr stark gemacht. Und Gratulation zum Sieg im Fantasy Football gegen Patex.
Ja.
Ich habe zum zweiten Mal gegen Froni verloren. Ich bin aber auch selber dran schuld, mit ein bisschen Pech. Ich habe Darnold auf der Bank gelassen und Teddy B spielen lassen, der sich natürlich verletzt hat. Also Froni hat auch, was du mit EA Sports gemacht hast, hat Froni mit Fantasy Football gemacht, glaube ich, so ein bisschen.
Ja, die hat's erfunden.
Also ich bin auch so semi-gut drauf, ehrlicherweise.
Ich bin richtig beschissen drauf. Also beschissener kann man nicht drauf sein. Ich weiß nicht, kennt ihr, also wir fangen sofort an mit Football, aber kennt ihr so Tage, wo du vom Schicksal echt gefickt wirst? Wirklich vom Anfang bis zum Ende. Also ich stehe auf im Hotel, gehe runter. Boah, Kaffee. Ich drücke bei diesem Kaffeeautomaten auf Play. Also bin voller Hoffnung, jetzt gibt's koffeinhaltiges Heißgetränk. Also dann springt dieses Display um von alles ist schön, alles ist fein auf tralala XY Fehler, tralala Kalkbehälter reinigen. Kein Kaffee kommt. Ich denke jetzt nicht euer Scheiß ernst. Nicht euer Scheiß ernst. So, dann stehe ich da, also kein Kaffee. So, jetzt müsst ihr euch so Folgendes vorstellen. Also, spätes Spiel bedeutet, man ist so gegen drei im Bett mit Nachvertonen etc. Und dann bist du halt echt fertig, ne? Also 7.40 Uhr stand ich da. Denk mir, so, kein Kaffee. Bis zum Flughafen. Ne? Bis zum Flughafen. Unendlich lange Schlange. Und vor mir, bei der Sicherheitskontrolle, eine Familie. Ich verstehe, wenn man mit Kindern reist, hat man viel Gepäck mit. Aber muss jeder von denen Flüssigkeiten in der Tasche haben? Und aber du wirst ja gefragt, haben sie Flüssigkeiten dabei? Nein, durchleuchtet, das war genau die falsche Schlange. Daraufhin stand ich dann in der Schlange vor der Lufthansa-Lounge. Die habe ich dann irgendwann abgebrochen. Und habe mir gedacht, komm, das hat keinen Sinn. Hier kriegst du auch, also, weil wegen Corona kommst du halt nicht rein. Wegen Corona sind aber auch noch die meisten Cafés da irgendwie eingeschränkt. Also kannst du dich auch nicht hinsetzen. Jetzt stehen also gegenüber an diesem Kaffeeladen, wo ich mir dann einen Kaffee kaufen wollte, gefühlt 12 Leute an. Vor mir ein Pärchen aus Indien. Also, das ist jetzt kein Klischee. Also, die hatten tatsächlich auf dem Koffer, also man hat gesehen, die wollen nach Indien fliegen. Und da lag so belegte Brötchen. Und sie war der festen Überzeugung, dass sie in diesem ganzen Haufen, in diesem Glaskasten, das belegte Brötchen von vorne haben wollte. Von ganz vorne. Dazu muss ich sagen, dass die Verkäuferin vielleicht 1,65, 1,68 groß war und selbst mit Zange vorne nicht ankam. Dieses Pärchen insistierte aber darauf, dass sie genau dieses Brötchen haben wollen.
Alter, was ein Tag bei dir.
So, jetzt habe ich endlich meinen Kaffee. Geh zum Gate, denk mir, gut, du hast jetzt noch 20, 25 Minuten das Boarding. Muss ich jetzt irgendwo hinsetzen, Kaffee trinken. Kein Platz, jetzt sitze ich also auf dem Fußboden. Es fehlte wirklich nur, dass mir noch irgendeiner ein Euro-Stück in den Kaffeebecher wirft. Das wäre noch die Krönung gewesen. Aber dann hat der Flieger noch Verspätung, mein Gepäck ist nicht da. Der Parkscheinautomat am scheiß Flughafen ist kaputt. Ich muss einmal über den ganzen Flughafen laufen. Und Mike schrieb mir mal, ja, wann nehmen wir ihn auf?
So, ich habe einmal gefragt, wann wir aufnehmen. Wir müssen es ja absprechen.
Ja, aber du setzt mich ja dann, also das setzt mich ja schon unter Druck. Ich will dich ja nicht warten lassen.
Hä, wir müssen es doch absprechen, wollen wir aufnehmen oder nicht?
Ja, aber trotzdem. So, und dann bin ich also jetzt endlich zu Hause.
Aber ich kann nichts dafür.
Und jetzt alle mal festhalten. Was hat Moni aufgebraucht?
Kaffee.
Den Kaffee.
Also Carsten ohne Kaffee, das ist
natürlich den auch Kaffee. Hart,
ne? Das ist wirklich gemein. Das will ich, also das ist, verstehe ich, dass es das sehr bitter ist. Ich fühle mich aber auch seltsam irgendwie, weil ich habe die ersten Spiele komplett verfolgt über die Red Zone wieder, die zweiten Spiele den Anfang geschaut, bin damit Froni ins Bett und wollte eigentlich schlafen. Aber ich, also Froni hustet gerade so ein bisschen abends und dann konnte ich selber nicht einschlafen und ich war nach dem Washington-Spiel, zu dem wir gleich kommen, auch komplett aufgedreht, dass ich wieder aufgestanden bin, dann doch die späten Spiele geguckt habe, dann so wach war und dachte, ja mein Gott, Patriots Bucks musst du auch noch schauen, das auch geschaut habe, dann mich kurz hingelegt habe, dann wieder aufgestanden bin und ich war hellwach um 7:15. Ich war hell, mein Schlafrhythmus war komplett zerstört. Und was habe ich gemacht? Ich habe um 7 Uhr morgens Sport gemacht. Ich war so aufgedreht, hatte so viel Energie auf einmal, dass ich wirklich eine Stunde lang Sport gemacht habe und dann gestreamt habe und jetzt nehme ich mit dir einen Podcast auf. Wir sind beide völlig durch. Wir sind beide keine Menschen, Carsten, also keine Ahnung.
Für jede Wortverfehlung, für jedes Überschreiten der Etikette entschuldige ich mich schon mal jetzt vorab. So, fangen wir, was war, also, wie soll, also ohne Scheiß, wer diesen Spieltag auch nur im Ansatz richtig getippt hat, Freunde, wenn euch Zahlen durch den Kopf gehen, schickt sie mir bitte per WhatsApp, dann habt ihr auch die Lottozahlen richtig, weil also ich sag's ja gerne, ab und zu sind einige Spiele abstrus, aber gefühlt war dieser Spieltag der Beweis dafür, warum die NFL eigentlich geil ist, weil jeder jeden schlagen kann und alles passieren kann. Ich saß bei Ran und hab mir gedacht, hab das zweite Spiel gemacht. Also das erste Spiel habe ich geguckt, Red Zone an, hab den Kollegen ein bisschen zugehört, auf dem großen Bildschirm, auf dem kleinen, ich wollte ja alles mitkriegen, auch für den Podcast vorbereitet sein und denk mir so,
also, ja, es gibt einen also, geilen Spot, der das bisschen, glaube ich, gut beschreibt, und zwar von Adam Schefter, der hat gepostet, und wir sind gerade in NFL Week 4, ja, also noch nicht so weit in der Saison, es gab jetzt bereits 15 Spiele, die mit ablaufender Uhr ein Game-Winning-Score, der wurde dann mit ablaufender Uhr erzielt. In der letzten Sekunde ist der Game-Winning-Score erst gefallen, 15 Mal, das gab es in der ganzen Geschichte der NFL bisher noch nicht, und wir sind in NFL Week 4 und haben jetzt schon 15 Spiele, die erst in der letzten Sekunde entschieden werden. Und da ist natürlich extrem schwer zu tippen, wenn in der letzten Sekunde durch einen Kicker, durch einen Turnover, ja, durch was auch immer, ein Touchdown, das Spiel nochmal entschieden wird. Und das war auch in diesem Spieltag wieder sehr extrem.
Deswegen fangen wir gleich mit der ersten Sprachnachricht an und dann kommen wir nämlich auch gleich, die endet mit einer Frage sozusagen oder einer Meinung zu dem Spiel, was wahrscheinlich die meisten von euch bewegt hat. Deswegen drücken wir hier jetzt einfach mal auf Abfahrt.
Guten Morgen, hier ist der Matze. Was ist denn das für ein Spieltag schon wieder? Die Jets gewinnen, die Bills machen 40-0. Was mich am meisten wundert, ist aber die Buccaneers und Patriots. Mac Jones hat ein besseres Passer-Rating und überhaupt als Tom Brady. Was war denn da los?
Ja, was war da los? Also, pass auf, brechen wir es mal runter, Mike. Also, Ehre, wem Ehre gebührt. Ich finde, also ohne Scheiß, ich finde die Patriots-Fans inzwischen maggermäßig geil. Wirklich. Alles, was ich jemals gesagt habe, dass die Kacke sind, nehme ich, also du immer noch. Aber der Rest ist mir total sympathisch geworden gestern. Brady kommt nach Hause und sie feiern ihn. Er kommt rein ins Stadion, alles cool, alles fein. Spiel geht los und aus Sympathie komplett wird Antipathie. Die haben ihn so ausgebuht. Wie geil ist diese Fankultur? Also du weißt zu schätzen, was der für dich mal geleistet hat und lässt ihn das auch spüren, aber sobald das Spiel losgeht, Schütze Arsch, bitte melden. War geil.
Das war geil, auf jeden Fall. Es war ein überragendes Footballspiel. Ich glaube, ich habe noch keine Patriots-Niederlage gesehen, die sich so sehr wie ein Sieg anfühlt. Das klingt im ersten Moment ganz, ganz seltsam, das weiß ich.
Sie haben aber auf den Punkt.
19, bitte was?
Bringt es aber komplett auf den Punkt.
Ja, sie haben 19-17 verloren, also echt blöd gelaufen alles, aber sie haben durch ein Field Goal verloren, was sie nicht gemacht haben, aus 57 Metern gegen den Goalpost. Also knapper könnte es eigentlich gar nicht sein. Und das beschreibt es eigentlich so ein bisschen gegen die Tampa Bay Buccaneers, den aktuellen Super Bowl Champ. Und was willst du da eigentlich noch sagen? Also, dass du so lange das Spiel offen hältst, so viele geile Plays hast, da waren Trickplays dabei, Jacoby Myers zweimal als Quarterback, Mac Jones unfassbar konzentriert, du hast insgesamt nur 8 Rushing Yards, weil Laufspiel war dir eh egal. Du hast einfach nur gepasst die ganze Zeit gegen diese Buccaneers-Defense. Brandon Bolden plötzlich von Belichick irgendwo hergeholt, der ein Riesenspiel macht. Deine Tight Ends haben funktioniert. Wir gehen gleich noch mehr ins Detail, aber ich bin ein bisschen verliebt in diese kämpferische Klasse-Leistung der Patriots, die dann ganz knapp gegen die Buccaneers verloren haben. Ich habe auch als Einziger auf die Pats getippt, aber ich bin da auch stolz drauf, weil ich finde, ja, wer so knapp verliert, Chapeau.
Kann es auch sein. Also brechen wir es mal runter. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Also All-Time-Passing-Leader Drew Brees steht an der Seitenlinie. Als Drew Brees diesen Rekord aufgestellt hat, wurde das Spiel unterbrochen. Gefühlt, also inklusive Kinder, Mädchen und Haushälter und Gärtner waren, glaube ich, alles, was im Breesen Familienumfeld war unterwegs, war auf dem Feld. Also wirklich, das war abstrus. So. Und Kinder da, alles Mögliche, auch wirklich zu Recht. Also gut, das Spiel wurde unterbrochen und der Gegner fand das jetzt wahrscheinlich nicht so geil. Jetzt weißt du, dass ein Tom Brady rein theoretisch nur noch 68 Yards braucht. Also, Worst-Case-Szenario. Stellt euch Folgendes vor. Kickoff, Touchback, an der 25 geht's los. Erster Snap, lang auf Antonio Brown, das Brot oder auf Michael Evans, Touchdown. Dann wäre der Rekord schon Geschichte gewesen. Also jetzt das Spiel gleich wieder anhalten müssen. Jetzt wirft Brady. Was war denn das für eine Stimme hier gerade?
Nix, von mir nicht. Dann wirft Brady, ich hör zu.
Hörst du das nicht? Verkehrszentrum mit Michael Späth? Wo kommt denn das her?
Wahrscheinlich hast du irgendeinen Tab offen, wo das im Hintergrund läuft?
Nein.
Nee, also ich höre nichts.
Warte mal.
So, heute läuft's, ey.
Ey, was ist denn hier los in meinem Scheißleben heute?
Also ich höre nichts. Michael Späth?
Warte mal, ich mache das Fenster auf. Ist das hier unten? Sind das die Handwerker? Warte mal.
Oh mein Gott, gleich gibt's Tote.
Warte mal eben, also, nee, jetzt mal ernsthaft, was ist denn hier los?
Oh mein Gott, ich war gerade so am Zuhören, dann wirft Brady.
Stopp! Echo aus, Amazon, stopp! Amazon, stopp!
Amazon, stopp!
Aus! Halt die Scheiße an jetzt!
Beste Podcast-Folge ever.
Die Wand an hier jetzt. Was ist denn hier los?
Ich sag euch, das ist wie beim scheiß Terminator. Die Maschinen übernehmen langsam, also die komplette Kontrolle. Erst lese ich, dass ein Staubsaugerroboter einer Frau die Haare abgerissen hat.
Was hast du denn jetzt gemacht? Hast du Alexa aktiviert oder was war das?
Moni hat so eine Alexa im Badezimmer stehen.
Jetzt ist Moni schuld.
Und Alexa macht jetzt plötzlich irgendwie NDR-Kultur. Und da kam, keine Ahnung, das war so laut,
dass du mich fragst, woher kommt das?
Aufgesprungen ist.
Dass du mich fragst, woher kommt das? Keine Ahnung, ich habe nichts gehört.
Ja, das war so laut im Hintergrund, dass ich gedacht habe, so, was ist denn da jetzt los?
Du hast gerade gesagt, Güte. Brady wirft.
Das so, Brady wirft. So, warte, ich gucke mich nochmal um. Also mein Drucker hat noch keine Zähne, der beißt mir noch nicht in die Waden. Alles cool, jetzt können wir anfangen. Brady wirft, dann die Schiedsräder, ja, dann wäre es ein Jahr zu kurz gewesen. Dann geben sie ihm den generösesten Spot, den es gibt. Dann bricht er plötzlich diesen Rekord. Und es war aber so, ja, lass weitermachen. Also habe ich nicht verstanden. Du?
Ja, also es wurde im Vorfeld darüber gesprochen. Die Patriots haben angeboten, das Spiel zu unterbrechen und Brady selbst hat abgelehnt. Er wollte das nicht. Also er selber hat gesagt, er möchte direkt weiterspielen. Ich glaube, deswegen war das so ein seltsamer Augenblick, weil alle irgendwie dachten, okay, jetzt gibt's den ehrenvollen Moment, aber er selbst hat abgelehnt vorher. Er wollte es nicht, deswegen war das so ein bisschen strange.
Ja, aber das heißt, ganz ehrlich, also nee.
Also, ja, also nee. Das ist seine Entscheidung, ne? Also dann, ja, es war aber irgendwie, es war dann im Endeffekt echt ein bisschen seltsam. Finde ich auch.
Also selbst wenn der Hauptdarsteller eines Films sagt, ich gehe nicht zur Oscar-Verleihung, dann gibt es ja trotzdem den Preis.
Ja, mein so. Gott. Ja, also, es ja. War im Endeffekt mir auch nicht so wichtig. Also es war für mich eh klar, dass er dieses Jahr diesen Rekord brechen wird. Er hat es jetzt gegen die Patriots in Foxborough gebrochen. Ja, war für das Spiel, fürs restliche Spiel gar nicht mehr so entscheidend. Ich war komplett verliebt. Ich war komplett verliebt, wie die Patriots versucht haben, gegen die Buccaneers zu spielen. Wenn Leonard Fournette, ja, an 81% der Snaps gespielt hat, dann weißt du, dass die Bucks wirklich alles versucht haben, trotzdem Evans, Brown, Godwin noch irgendwie das Laufspiel zu etablieren. Die Patriots Defense hat alles gegeben, die Offense war clever, Mac Jones war on fire. Es hat Spaß gemacht. Es hat super viel Spaß gemacht, den Patriots zuzusehen. Das war die beste Leistung unter der Ära Mac Jones gegen die Buccaneers. Da kannst du, also so kannst du ein Spiel verlieren. Zu 100%.
Und so kannst du vor allem als junger Quarterback sagen, Freunde, ich habe Eier. Ich habe, also Mac Jones hat mir echt gefallen. Am Anfang habe ich mir gedacht, so, oh. Also Spiel fertig kommentiert, zusammengefasst, Richtung Hotelgang, so, Laptop aufgemacht, so, dann war da irgendwie Tülü und Vorbericht, habe ich einen Koffer zusammengepackt. Und dann habe ich mir so überlegt, wie würdest du dich als Mac Jones fühlen? Da habe ich mir gedacht, beschissen. Also, dir wird nochmal deutlich serviert, pass mal auf, das hier ist die Messlatte, mein Freund. Also mit dem haben wir ja alles gewonnen. Guck nochmal oben am Stadion, da hängen so ganz viele Fähnchen. Da haben wir gewonnen, da haben wir gewonnen, da haben wir gewonnen. Also eigentlich weniger könnten sie nur sagen, also da haben wir nicht gewonnen, da könnten sie eine hinhängen. Aber egal, also komplett so. Dir wird immer wieder bewusst, was eigentlich Patriots Football mal war. Und dann kommt der und rein theoretisch hast du echt einen braunen Streifen hinten in der Hose. Also er kommt ja nicht irgendwie mit einer Gurkentruppe, sondern auch noch mit einer bestialisch guten Defense. Und dafür muss ich ganz ehrlich sagen, also zu sagen, pass auf Mac, setz dich mal hin. Ich bin der Billy und wir machen hier jetzt mal Vollattacke. Ja, nee, ist klar, wir laufen. Ne, laufen, komm, laufen ist Kindergeburtstag. Machen wir nicht. Machen wir nicht, wir werfen. Also du wirfst mindestens 40 Mal den Ball. Hm, nee, ist klar. Und das hat funktioniert und es sah geil aus. Es hat tatsächlich eine Buccaneers-Defense auf dem falschen Fuß erwischt. Hätte ich niemals gedacht, Mike. Niemals.
Ja, also nicht missverstehen. Es ist nicht so, dass sie viel gelaufen sind und wenig erreicht haben. Sie haben es auch nur 8 Mal probiert. Also klar war es dann am Ende minus ein Yard. Das ist auch für 8 Mal schlecht. Aber sie haben es nicht wirklich probiert zu laufen. Sie hatten einen ganz anderen Gameplan. Ich fand das sehr, sehr schön zu sehen. Letzte Viertel geht los. Die Patriots gehen sogar durch das zweite Tightend, durch den zweiten Tightend-Touchdown in Führung. Machen es dann gut, verteidigen gut gegen die Bucks, zwingen Brady teilweise auch beim dritten Versuch zu laufen, um irgendwie das First Down zu holen. Brady, für mich die schwächste Saisonleistung, also auch wenn er den Rekord getankt hat, kein Touchdown-Pass, 22 von 43 angebracht, das war der schwächste Brady dieses Jahr. Du hast gemerkt, das ging mir auch schon irgendwie nah. Ich fand schon, dass die Atmosphäre ihn auf jeden Fall, es hat ihn beeinflusst. Er wirft es bei 3. und 8 den langen Ball auf Antonio Brown, der wird super verteidigt von Jones, also die Pats waren da. Und dann hast du diesen letzten Drive und hast die Chance, nochmal zurückzukommen. Und jetzt ist, glaube ich, so ein bisschen der Knackpunkt, wo wir auch viele Nachrichten zu bekommen haben, wo wir gefragt wurden, was hätten wir gemacht? Und ich finde, das ist im Nachgang jetzt hier am Mikrofon, im Podcast, immer einfach zu sagen, als wenn du am Platz bist, es hat geregnet, du spielst gegen die Bucks, du spielst gegen Brady, ist eine ganz andere emotionale Situation. Du stehst 4. und 3 und hast einen Mac Jones, der komplett on fire war. Und du musst dich entscheiden, 4. und 3, noch 59 Sekunden, Field Goal im Regen mit deinem Kicker Folk, der eigentlich gut gespielt hat dieses Jahr, aber auch schon angeschlagen war. Also er hat vorher signalisiert, dass er wohl nicht mehr ganz fit sei. Also der Kicker hat vor dem letzten Kick schon angezeigt, er ist nicht mehr bei 100%. 4. und 3, kickst du das Field Goal oder sagst Mac Jones, Alter, alles oder nichts?
Alles oder nichts.
Meine Meinung dazu ist, meine Meinung, also ne, unter aller Vorsicht, wir sind jetzt hier im Nachgang gechillter drauf als der Coach an der Seitenlinie, auch wenn es Bill Belichick ist. Ich hätte auch gesagt, geh dafür, allein aus dem Grund, selbst wenn das Field Goal drin gewesen wäre, hätte Brady noch eine knappe Minute gehabt, um selber nochmal zu scoren. Und das wäre für einen wie Tom Brady zu krass.
Springen wir mal eine Woche zurück. Genau diese Stimmen, dieses, ja, aber das kannst du nicht machen. Alter, Aaron Rodgers hat noch nicht mal 40 Sekunden gebraucht.
Ja.
Das kann Brady auch. Also,
ja, zumal gefühlt, du ja auch nur in Field Goal Range kommen musst, also du musst ja nicht mal einen Touchdown machen, das hätte ich mir auch zugetraut, ganz egal, wie gut die Defense davor war. Dass Nick Folk natürlich trotzdem 56 Yards eigentlich im Fuß hat, ist klar, wenn er dann angeschlagen bei einem Regen, also ich will nicht sagen, es war jetzt kein Regensturm, aber es hat geregnet und zwar schon windig, und das Ding an den Goalpost.
Um die Entscheidung zu verteidigen. Die Fahnen oben auf dem Goalpost drehten sich erst nach links, dann nach rechts, dann nach links, dann nach rechts. Das ist für einen Kicker eine absolute Scheißsituation.
Ja, der angeschlagen ist. Also ich will da Nick Folk auch keinen Vorwurf machen. Das ist einfach bitter gelaufen, wenn das Ding dann an den Pfosten knallt. Aber ich möchte jetzt auch nicht Bill Belichick vom Bus werfen, weil er hat einen genialen Gameplan. Sie haben stark gespielt. So kannst du halt auch mal ein Spiel verlieren gegen Super Bowl-Sieger zu Hause mit einer ganz ungekrempelten Truppe. Du musst es ohne James White klarkommen. Also das hast du alles schon stark gemacht. Ich finde es interessant, was Belichick nach dem Spiel gesagt hat. Und darüber muss man auch mal als Fan nochmal nachdenken, bei jeder Emotionalität, wo du sagst, 4 und 3, du musst gehen. Belichick hat gesagt, er wollte den jungen Mac Jones nicht in diese Situation bringen, da das Spiel wegzuwerfen. Und auch darüber kann man diskutieren, weil ich finde, doch, das musst du, auch für seinen eigenen Reifeprozess. Der war on fire, wenn es nicht klappt, und das ist jetzt mein Argument gegen Bill Belichick, ich würde versuchen, mich zu trauen, ihm auch ins Gesicht zu sagen, wenn Mac Jones bei 4. und 3 in der Situation gegen die Buccaneers das Spiel, in Anführungsstrichen, wegwirft, ich glaube, ich vermute, niemand wäre es ihm böse gewesen, weil er hat so ein starkes Spiel gemacht. Jeder hätte, glaube ich, verstanden, 4-3, 9,5 Sekunden, selbst wenn du es Fico schaffst mit dem angeschlagenen Kicker, hätten die Bucks nochmal Zeit. Lass es uns versuchen, bevor sie es versuchen. Ich hätte es zumindest als Fan verstanden. Auf der anderen Seite denke ich mir, Bill Belichick ist einer der besten, wenn nicht der beste Coach aller Zeiten im Football. Der kennt Mac Jones besser als ich. Der wird schon eher einschätzen können, was für Mac Jones gut ist und was nicht. Deswegen vertraue ich da einfach Bill. Sag als Fan, schade, blöd gelaufen, aber wir können alle stolz sein, wie die Patriots sich da geschlagen haben.
Definitiv. Definitiv.
Also du wirst aber auch dafür gegangen.
Bei den Bedingungen. Und wenn du vorher siehst, dass dein Kicker irgendwie permanent irgendwie an der Wade sich rummassiert und am Oberschenkel, dann würde ich schon sagen, das ist ja so, als wenn ich nur mit drei Reifen ins Rennen gehe, ist auch nicht cool. Also macht keinen Sinn, macht wirklich aber keinen Sinn.
So, also als Patriots-Fan hat es Mut gemacht, dass die Titans zwar funktioniert haben, dass der Offense ein bisschen Spektakel war. Also es war wirklich cool, du wusstest nicht, was im Play kommt, hast ein paar viele Screens gespielt, teilweise auch bei Dritter und irgendwas, aber
insgesamt. Und jetzt kommen die Texans als nächstes, also das ist machbar.
Um noch einen Satz zu den Bucks zu verlieren, bevor wir jetzt zu viel über die Patriots reden. Ich finde, man merkt schon, dass Gronk fehlt. Finde ich krass, dass Gronk so einen großen Impact hat, vor allem in der Red Zone bei den Buccaneers. Und wer sich sehr gut integriert hat, auch also nicht nur den Fumble recovered, sondern auch viele Tackles gesetzt, Richard Sherman ist sofort drin. Also krass.
Das ist halt diese Klasse, die der hat. Plug and play. Also, weißt du, dem sagst du, pass auf, wir spielen da eine Cover 2, wir spielen das kennt er ja alles. So. Und dann weiß der genau, was passiert. Das ist natürlich viel, viel einfacher für Defense-Spieler sowas zu machen, als für einen Offense-Spieler. Aber du siehst halt tatsächlich, der hat sich fit gehalten, der kann das Tempo mitgehen. Und das ist natürlich für dieses All-Star-Team in Anführungsstrichen eine absolute Bereicherung. Aber wir müssen natürlich jetzt mal gucken. Also nächste Woche sind die Texans dran. Und
das ist wahrscheinlich der beste Gegner, den du gerade haben kannst.
Den du jetzt, in dem Moment, also man muss es ja jetzt wieder, jetzt kommen wir wieder zu meinem Lieblingswort, sportpsychologisch. Sportpsychologisch ist der am besten geschlafen hat nach diesem Spieltag. Tatsächlich, glaube ich, Mac Jones. Der wird sagen, ja, wir haben verloren, aber wir haben es in Style gemacht und wir haben gut ausgesehen. Und wir können, glaube ich, besseren Football spielen, als wir uns die letzten Wochen das zugetraut haben. Weil die letzten Wochen war sehr solide. Ah ja, nee, komm, wir laufen mal und kurzer Pass. So, das war wirklich, also es wirkte so, als wenn Bill Belichick gesagt hat, pass mal auf. Also entweder gehen wir mit wehenden Fahnen unter oder wir gewinnen. Was anderes gibt's nicht. Lass mal Vollgas-Football spielen. Und es hat Spaß gemacht. Punkt.
Genau, und dann halt diese Field-Goal-Entscheidung hat nicht ganz dazu gepasst, aber ansonsten bin ich voll bei dir. Das hat Spaß gemacht zu sehen.
So. Buccaneers,
ja. Ganz kurz, im Nachgang des Spiels, weil da auch viele uns geschrieben haben zu, Belichick und Brady haben sich danach minimal kurz umarmt, berührt. Also Belichick hatte wirklich, glaube ich, erstmal keinen Bock, Brady die Hand zu geben, aber er ist kurz hin, hat ihn ganz kurz umarmt, ist sofort wieder weg. Brady wollte noch irgendwie was sagen, aber Belichick war es egal, er ist direkt gegangen. Dann kommt McDaniels und umarmt Brady irgendwie 10 Minuten gefühlt. Also hast du auf jeden Fall gesehen, wie die Stimmung da untereinander ist und hat sofort gebrodelt, verstehen sie sich nicht mehr und wie sehr wurmt es Bill Belichick und so weiter. Müssen
sich ja
auch
nicht verstehen. Also weißt du, das ist ja, doch auch jeder. Man mag ja auch nicht jeden, mit dem man arbeitet, oder? Es ist ja nicht, dass du
ja, sagst. Ja, doch. Also, ich glaube schon, dass die sich mögen. Aber wenn ich jetzt, guck mal, wir beide arbeiten zig Jahre zusammen, 20 Jahre, und haben dann ein Spiel gegeneinander, ja? Und du brichst den Rekord und gewinnst durch ein verpasstes Field Goal 19-17. Da gebe ich dir aus Respekt natürlich die Hand, aber ich brauche jetzt nicht mit dir schmusen. Also, ich muss dann auch nicht auf dem Platz mit dir kuscheln. Und um das ein bisschen runterzuspielen, die beiden hatten danach ein 20-minütiges Gespräch. Also Belichick ist in den Bucks Locker-Room gegangen und hat sich Brady geschnappt und ihm ein Vier-Augen-Gespräch geführt. So wird berichtet.
Das fand ich nicht gut, dass du hier gewonnen hast.
Nee, aber das finde ich ja viel besser, als dann auf dem Platz irgendwelche Reaktionen zu zeigen. Und Brady hat danach nur gesagt, ja, es gab dieses Vier-Augen-Gespräch, aber alles, was da besprochen wurde, bleibt unter uns. Und ich finde, so kannst du das klären.
So, nächster Gegner für die Buccaneers sind die Dolphins.
Ja, viel Spaß, ne?
Ja, läuft. Hashtag dort und so. Also, machen wir weiter. Ich will da gar nicht drüber nachdenken. Jetzt ohne Scheiß. Jetzt fliegen die nach Hause. Dann hier und ne? Bruce Arians hatte Geburtstag. Der steht da jetzt mit richtig schlechter Laune und sagt, Alter, euer Scheiß.
Ernst, nee, also knapp. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht gewesen. Also so stark die Patriots waren, sie haben es gut gemacht. Dafür, dass Arians sagte, wir haben hart trainiert und das hat uns
gewohnt. Genau, das meine ich ja. Der wird richtig mit Wut sagen, sag mal, ist das euer Ernst? Ich stelle mich da hin und sage, ihr seid die härtesten Arbeitstiere, die es gibt, euer Scheiß Ernst. Jetzt nächstes Spiel geben wir mal richtig Vollgas. Warum denn immer in diesem Moment? Warum?
Ja, gut.
So schön gerade.
Ja, aber sie sind vielleicht auch irgendwo schlagbar. Das haben die Patriots ja auch gezeigt und die Rams davor. Also
Ja,
man
gut,
muss.
ich tipp auf die Dolphins jetzt schon mal vorab. Durch. Jedes Spiel. Bis zum Ende der
Okay.
Saison. Ist mir egal, wer kommt.
Ja. Okay,
So.
nächstes Spiel. Auf welches hast du Lust?
Wir machen jetzt die klassische Liste, die du auch vor dir hast. Also ich schätze mal, wir fangen jetzt an mit Washington
Oh mein
Atlanta.
Gott, da krieg ich direkt, also dann bin ich direkt erregt. Also,
Erregt.
ja. Also, du kannst dir nicht vorstellen,
Ui.
wie ich zu Hause rumgeschrien habe und Woni dachte, was ist mit diesen Menschen los? Ich bin ja der Größte,
Sagt,
ich bin
denkt wie
der
immer.
absolute Lokführer des Taylor-Heinicke-Hype-Trains. Ja? Und das ist ja auch seit der ersten Stunde so. Ich habe gesagt, letztes Jahr, das Spiel gegen die Bucks von Washington, wo er wirklich gegen diese überragende Bucks-Mannschaft alles gegeben hat, diesen Superman-Touchdown gelaufen ist, da hast du sofort, finde ich, gesehen, der Typ, das ist ein Baller, der hat Eier, der hat Bock. Der ist schon ewig in der NFL, war immer die Nummer 2, hatte Verletzungspech, konnte es nie wirklich zeigen. Der spielt I don't give a fuck Football. Das ist Taylor Heinicke, der spielt einfach. Der macht einfach, der versucht jedes Play das Beste rauszuholen, der versucht keinen vorsichtigen Football. Der will das First Down. Der will in der Red Zone den Touchdown. Und der versucht alles dafür. Und deswegen finde ich es einfach geil, dem zuzuschauen. Und gegen die Falcons wurde das belohnt.
Ganz ehrlich, im Rückwärtsfallen,
Junge.
während du schon weggemacht bist,
Ich bin so
den
ausgerastet.
Ball so in die Endzone zu werfen, da ist eigentlich, und das meine ich echt ernst, Stopp, aus, Ende, da ist eine Interception vorprogrammiert. Und dass dann zwei Defender zugucken, wie ein Spieler von Washington sich einfach entscheidet, Diggi, wenn ihr nicht nehmt, ich nehme ihn und nach vorne springt, den Ball sichert, auf den Boden fällt und selbst der Schiedsrichter, ihr müsst euch in der Wiederholung den Schiedsrichter angucken, der denkt sich so, das kann nicht sein, der hat er gefangen? Also
Ja.
war großartig. War
Also
geil.
man muss dazu sagen, dass Terry McLaurin, also Scary Terry, auch ein unfassbares Spiel gemacht hat. Hat zwei Mega-Touchdown-Bälle gefangen, hatte auch ein, zwei Drops, die ein bisschen seltsam waren. Also für ihn untypisch, man erwartet ja mittlerweile von Terry McLaurin auch viel. Aber Taylor Heinicke, ich meine, der hatte auch ein, zwei Momente, die sahen nicht super aus. Er hatte die Two-Point-Conversion ein bisschen verkackt vorher. Aber er hat, er, also ist, ich weiß nicht, du siehst Heinicke und du weißt, jetzt passiert irgendwas Cooles. Und das lässt mich diesen Fanboy-Moment haben bei ihm. Er spielt spektakulären, aggressiven Football und das macht mir Spaß. Und ich meine, sein Gegenüber, die Falcons, mit der Offense, Cordarrelle Patterson ist irgendwie der Nummer 1 Receiver als Running Back geworden. Ich weiß gar nicht, ob das der Plan von Arthur Smith war. Das ist irgendwie gefühlt einfach passiert. Matt Ryan mit 4 Touchdown-Pässen. Also es ist ja nicht so, dass die Falcons diesmal keinen guten Football gezeigt hätten. Sie haben echt endlich mal offensiv funktioniert, auch wenn es jetzt nicht unbedingt Kyle Pitts war, sondern wer anders. Und dann hält Heinicke mit seiner Washington Offense dagegen. Und das war schon beeindruckend.
Also, er hat Spaß gemacht. Kyle Pitts übrigens, fantasy-technisch immer noch eine 6-.
Ja.
Gut, ihr habt trotzdem das Spiel gewonnen, aber das lag jetzt nicht an Kyle Pitts, das lag eher an jemandem, der da mal kurz ein Zu-Null-Spiel abgezogen hat. Da sprechen wir später noch drüber. Ich fand's
Ich meine, dafür, Carsten, dass du
abstrus.
in der letzten Folge gesagt hast, das wird wahrscheinlich das langweiligste Spiel, war es mit das
Ja,
spektakulärste.
das meine ich ja. Das ist dieses Abstruse dieser Liga. Du, du,
Ja,
du, du, du
weil.
guckst dir eine Spielpaarung an und sagst, nee, interessiert mich nicht. Und dann ist das genau das Spiel, wo du sagst, Alter, wie geil war das denn?
Weil ich auch eine Sache nicht verstehe, und zwar die Defense von Washington. Die war letztes Jahr so gut. Montez Sweat, Allen, Bostic, alle noch da. Chase Young hat dieses Jahr noch keinen einzigen Quarterback-Sack. Was ist denn los? Also,
Ja,
was
das
ist denn
weiß ich auch nicht.
passiert? Also,
Das, ich
die
weiß es wirklich nicht.
Defense, die ja, enttäuscht auf ganzer Linie, finde ich ehrlicherweise. Das letzte Play von Washington ist natürlich krass, wie Heinicke. Es gibt ein Video, was die NFL hochgeladen hat, was nur auf die Augen geht von Heinicke bei dem letzten Play. Und das empfehle ich euch, weil ihr seht bestimmt für 5, 6 Sekunden, wie Heinicke eigentlich nur die Mitte und die linke Seite vom Feld scannt und irgendeine Anspielstation sucht, weil es war die letzte Möglichkeit, irgendwas zu reißen. Und erst in der letzten Sekunde, kurz bevor er selber umgehauen wird, sieht er rechts JD McKissick irgendwie freistehen, wirft das Ding rüber und ganz egal, wie gut Heinicke das gemacht hat, was McKissick aus diesem Ball macht, mit dieser Entschlossenheit zur
Geil.
Pylone zu fliegen, ein legendäres Bild. Also, ich habe es Washington vom Herzen gegönnt. Es tut mir natürlich leid für alle Falcons-Fans, weil die hätten auch mal jetzt wieder einen Sieg verdient. Aber so wie Washington da in Style gewonnen hat, hat
War
geschmeckt.
mega. Das war wirklich mega. Punkt. Da braucht man euch jetzt nicht irgendwie sagen, ja, aber man, nee, ernsthaft. Also am Ende ist es ja tatsächlich so. Das klingt immer bescheuert. Am Ende gewinnt der, der es am meisten will. Und gefühlt hat Heinicke einfach gesagt, ey, ist mir scheißegal, der da drüben hier Matty Ice kriegt die Decke Kohle. Die anderen denken auch alle, sie sind geile Typen. Ich zeige euch jetzt mal, wie es geht. Der hat
Also,
Plays gemacht, wo ich sage, Hut ab, die musst du auch erstmal so machen.
Ja, und mehr als McKissick kannst du diesen Touchdown, glaube ich, nicht wollen. Der hat da alles reingelegt, was er hatte. Kurz, um das noch zu beschreiben, die Headline von ESPN zu diesem Spiel ist Houdini Heinicke, Washington beats Falcons. Und ich glaube,
ja,
mehr musst du echt nicht sagen.
Nee, muss man auch nicht. Also jetzt kommen wir zur Partie, ich sag mal so, der Retter meines Fantasy-Football-Teams ist
nicht
Josh
nur von
Allen.
Nicht nur von deinem. Aber Knox. Froni hat Dawson Knox und der hat mehr Punkte gemacht als meine Receiver als Tight End. 18 Stück. Muss denn dein blöder Allen auf jeden Ball auf Knox werfen?
Ja, weil das kann.
Ja.
Weil das kann.
Nee, im Ernst. Das war nicht schön, dieses Spiel.
Überleg mal. Also.
Nee, das tat mir leid.
Es sind ja nur 37 Yards, die Knox da zusammengefangen hat, aber halt zwei Scores. Gute Punkte. Ja, aber. Liebe Houston Defense, tackeln ist nicht verboten. Nur so als Hinweis. Und wenn Devin Singletary tatsächlich 79 Yards läuft, Zach Moss 61 Yards, Josh Allen 41 und sogar Ole Mitch Trubisky schon wieder rauskommt für 10 Yards. Ernsthaft jetzt? Also da muss euch klar sein, wenn euer wirklich Top Running Back, also der damals als Top Running Back aus dem College kam, Mark Ingram, also halb so viel Yards hat wie der Quarterback auf der anderen Seite oder salopp gesagt doppelt so viel hat wie Mitch Trubisky, dann findet mal den Fehler. Also das ist so deutlich, was da passiert ist und ich habe Angst vor Buffalo. Ich habe echt Angst vor Buffalo.
Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, die erste Woche haben sie gebraucht, um reinzukommen, um wach zu werden. Und ich finde es eigentlich immer sehr positiv, wenn du am Anfang direkt einen auf den Deckel bekommst. Ich glaube, die Packers können auch was davon erzählen. Weil danach, Woche 2, 35-0 gegen die Dolphins, mit der Tua-Verletzung. Dann 43-21 gegen Washington. Dann 40-0 gegen die Texans, also zweimal schon zu 0 gewonnen. Das sind schon heftige Zahlen, wenn du das siehst. Und die Texans können einem echt leid tun. Also 5 Turnovers. Gegen die Buffalo Bills kannst du nicht erlauben. Und selber machst du nur 6 First Downs. Im ganzen Spiel gab es nur 6 First Downs. Also fast so viel wie die Turnover. Also ganz hart gesagt, war das kein NFL-Niveau, was Nein. Houston da gezeigt hat. Und da tut mir auch Davis Mills leid, der natürlich irgendwie reingeworfen wird. Tyrod Taylor failed, Deshaun Watson sitzt draußen, du machst 4 Interceptions. Nichts funktioniert, weder Laufspiel noch Passspiel, Defense nicht. Das war einfach hässlich.
Es war im wahrsten Sinne des Wortes hässlich. Buffalo. Also es gab mal so diese Zeit, da war Mike gerade mal geplant wahrscheinlich. Buffalo regelmäßig im Super Bowl. Die haben tatsächlich, und das muss man mal deutlich sagen, deswegen finde ich so geil, dass Buffalo genau diese Art von Offense spielt. Die haben damals die NFL revolutioniert. Die sogenannte K-Gun. Also Jim Kelly als Quarterback. Marv Levy war der Coach, die haben tatsächlich als erste die Tight Ends ins Passspiel eingebunden, haben wirklich nur feuerfrei Football gespielt und genau solche Spiele jede Woche abgeliefert. Und dass die tatsächlich seit 3 Wochen so spielen, ich fühle mich, als hätte ich irgendwie Doc Brown getroffen und wäre in den DeLorean eingestiegen und bin mit dem Fluxkompensator irgendwo in den 80er, 90ern angekommen. Das ist tatsächlich geiler Football, den Buffalo spielt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich Werbung für die NFL. Das ist ja Mahomes auch, tralala, tralala. Aber Josh Allen ist für mich momentan der Posterboy. Gib dem Ball, der macht irgendwas draus. Das ist geil, macht Spaß.
Ja, auf jeden Fall. Also die Bills darfst du so auf gar keinen Fall unterschätzen. Es gab nur eine Situation, wo ich Allen für kritisieren würde. Das ist aber das Einzige bei dem 40-0-Sieg und brutal, also fast perfekten Spiel. Er wollte einmal zum Touchdown laufen, es hat sich gestreckt, hat versucht, irgendwie den Touchdown zu erzielen und hat ihn eigentlich relativ deutlich verfehlt. Ich glaube, so um halber bis ganzer Yard. Und er fordert dann von seinem Coach, Sean McDermott, die Challenge zu nehmen. Und da bringt er seinen Coach natürlich auch in eine schwierige Position, wenn der Quarterback aufsteht und sofort sagt, wirf die Rote, das war ein Touchdown. Und du als Zuschauer schon im Live gesehen hast, das war jetzt nicht so knapp, das wird wahrscheinlich kein Touchdown gewesen sein. Und natürlich wirfst du dann als Coach die Flagge, wenn dein Quarterback sagt, wirf die Flagge. Und dann haben sie halt einen Timeout verloren und es war kein Touchdown. Auf der anderen Seite, wenn du halt zig 0 führst,
und kannst du es wenn du angeflogen kommst und der festen Überzeugung bist, dann bist du auch der festen Überzeugung.
Es war halt nicht so knapp.
Hundertprozentig weißt du? Sicher.
Ja, also war natürlich keine Absicht von Allen, aber es war halt nicht so knapp. Vielleicht da aber einfach als Quarterback auch deinen Coach vertrauen, der das ja auch sieht. Also wenn, ne, er kann ja trotzdem selber auch die Flagge werfen.
Ja, gebe ich dir recht, aber nein. Also mir ist lieber ein Spieler, der sagt, Digga, der war drin. als
ja, klar, Coach, aber wenn du
war
halt
der drin oder nicht. Das ist so emotionslos.
Wenn du es aber um ein Jahr verfehlst, dann verschenkst du dieses Timeout, weil das war nicht mal knapp, ehrlicherweise. Ja, aber du hast 40-0 gewonnen, du hast stark gespielt, da muss man nicht viel drüber reden. Ja, aber
die wollten 50-Burger. Die wollten 50-Burger.
Ich weiß, wie sich das anfühlt auf jeden Fall, ein 50-Burger.
Ja, Grüße ich auch.
Und der,
wie ist unser Spiel nochmal ausgegangen? 51 zu?
18.
Ah ja, 18. Das war nur für einen Freund.
Nee, ich stehe auch dazu, habe da überhaupt kein Problem mit. Es verfestigt sich der Eindruck von mir auch, dass die AFC South dieses Jahr vielleicht mit die schwächste Division ist, weil auch wenn die Texans klar verloren haben, sind weiterhin auf dem zweiten Platz hinter Tennessee. Die haben gegen die Jets verloren, reden wir gleich drüber, wenn die die Division anführen, weiß Bescheid. Und auf der anderen Seite, also Carsten, dein Miami, mein New England, die Jets haben jetzt auch gewonnen, Buffalo enteilt ein bisschen.
Wir können uns schon mal wieder dran gewöhnen, also ich bin ja eigentlich dran gewöhnt, zu wissen, dass wir den Platz 1 nie so wirklich jetzt anpeilen können. Das muss man deutlicher sagen.
Ja,
da gewöhnen wir uns dran. Jetzt ist es halt, es bleibt ja auch dieselbe Farbe für mich als Dolphins-Fan. Es ist rot und blau. Es ist egal. Also das ist völlig Lachs.
Okay, kommen wir zum nächsten Spiel, würde ich sagen. Die Detroit Lions stehen jetzt 0-4, denn sie haben gegen die Chicago Bears gespielt und in der zweiten Halbzeit echt nochmal Gas gegeben, in der ersten Halbzeit auf jeden Fall das Spiel verloren, aber auch durch eine endlich mal belebte Bears-Offense, ein Montgomery, der leider verletzt raus musste, bis dahin ein Riesenspiel gemacht hat und einem Justin Fields, der bis zur Halbzeit oder bis zum dritten Viertel ein echt gutes Spiel gezeigt hat.
Ja. Ja. Ja.
Ist es im Nachgang, also was heißt echt, es war das beste Fields-Spiel. Ich will es nicht übertreiben, aber nicht der allerbeste Spiel aller Zeiten.
Es war ein gutes Fields-Spiel, aber ich verstehe ja die Lions nicht. Die kommen immer erst zum Ende. Ich weiß nicht, warum die immer sich entscheiden, denn die erste Hälfte so, ach ja, so. Und dann, als wenn es so wirklich ist, dann nach dem Motto, oh scheiße, das ist der Coach schon mit denen, du warst schon hier, ne, der uns die Kneecaps und so. Ja, okay, lass mal ein bisschen Gas geben. Wenigstens guten Eindruck machen. Ich verstehe es nicht. Die sind schlechter, also die Werte und das, was sie zusammenspielen, schlechter als das, was sie könnten. Weil die haben teilweise so Lichtblicke, wo ich sage, es geht doch. Und dann gibt es wieder so Justin Fields, der einen Pass wirft. Und dann stehen zwei Leute im Backfield und gucken zu und denken, ah, tackelst du ihn oder ich? Ja, ich nicht. Also mach du das. Das ist ja völlig merkwürdig.
Ja, die Lions waren leider nicht effizient genug. Also wenn du mehr Yards wirfst, mehr Yards läufst, dann ist es seltsam. Ich fand, Amon-Ra hat ein starkes Spiel gemacht. Das war das beste Spiel von Amon-Ra. Ich finde, sie haben DeAndre Swift nicht so gut eingesetzt, also das haben sie auch schon mal besser hinbekommen. Jared Goff ohne Interception, aber mit 3 Fumbles. Das zeigt, glaube ich, wie sehr vor allem die O-Line verloren hat gegen diese Defense der Bears in der ersten Halbzeit. Und das hat ihr dann so ein bisschen das Spiel gekostet, ne? Und dann ist es natürlich schwer, nochmal ranzukommen. Sie hätten dieses Spiel nicht verlieren brauchen. Also wenn sie von Anfang an wie am Ende gespielt hätten, dann wäre mehr gegangen. Ich meine, sie haben die Receiver der Bears ja eigentlich, bis auf Mooney vielleicht, gut kontrolliert. Also Allen Robinson, 63 Yards, bei 3 Catches natürlich stark, aber normalerweise hat der pro Spiel auch mehr Catches. Das ging. Cole Kmet als Tight End, hatte ich im Fantasy, nur einen Catch. Marquise Goodwin ganz draußen gehabt, also du hättest das Spiel nicht verlieren brauchen. Kein Fall.
Definitiv nicht. Definitiv nicht.
Es stehen seit 0-4 und ich habe ja vor der Saison gesagt, und dabei bleibe ich auch, die Lions sind für mich das schwächste Team der Liga, auch noch schwächer als die Texans. Abgesehen davon, dass jetzt Tyrod Taylor verletzt ist, sind die Texans für mich jetzt schlechter, aber wenn er fit wäre, ist es so. Was mir gefällt bei den Lions, auch wenn sie jetzt nicht die Qualität haben wie andere Teams, die Mentalität, ja, nur was sie jetzt Dan Campbell hinkriegen muss, ist dieses Kneecaps abbeißen, darf nicht erst im Drittel, Viertel anfangen, sondern schon von der ersten Sekunde an. Und wenn das passiert, können sie vielleicht auch mal ein Spiel gewinnen.
Das bringt auf den Punkt. Also wenn die wirklich von Anfang an rauskommen würden, was so. Alles gut, die kommen aber so raus. Und ja, dann fangen sie erst an zu bellen und zu beißen. Das funktioniert nicht.
Symptomatisch war, glaube ich, einfach die Szene, dieser verkackte Snap, also wie Goff da noch irgendwie steht und mit irgendeinem O-Liner quatscht und der Center schon nach hinten pitcht und der prallt ab zum Fumble, also das ist halt, so kannst du nicht gewinnen.
Ja.
Verschenkt.
Ja. Ja. Ich bin traurig. So, sag mal, wie stehen wir im Tippspiel? Komm, hau raus, Kapelle, gib Gas.
Ja, vielleicht noch einen Satz zu Justin Fields, das wollte ich eben schon dich fragen. Nagy hat ja wirklich erst ganz, ganz knapp vorher gesagt, Fields startet. Ich bleib dabei, ich glaube nicht, dass das Fields geholfen hat, erst, keine Ahnung, eine Stunde vorher zu erfahren, wie knapp auch immer am Game Day erst, dass er spielt. Auch wenn das jetzt vielleicht sein bestes Spiel war, er war immerhin ohne Touchdown-Pass, ja, also das ist jetzt nicht überragend. Ich bleibe dabei, wie die Bears mit ihren Quarterbacks, egal wer jetzt spielt, umgehen, ist, glaube ich, nicht the way to go. Ich glaube nicht, dass Nein. das das Beste ist, was du tun kannst.
Du, definitiv nicht. Also, das, so kannst du halt irgendwie junge Leute auch verbrennen. Also, das ist so ein bisschen Hugh Jackson, Cleveland Brown Style. Muss man nicht machen. Kommen wir jetzt zu Darnold Düsentrieb. Und auf der anderen Seite The Deck Star. Also, ich muss ehrlich sagen, geiles Spiel. Ich habe es mir deutlicher vorgestellt. Also ich habe auf die Carolina Panthers getippt und das Ganze voller Stolz und voller Imbrunst. Ja, 2 Touchdowns, 2 Interceptions. Sam, das geht noch besser. Guck dir mal deinen Kollegen an. 4 Touchdowns auf Seiten von Dak Prescott. Geiles Spiel von ihm. Also wirklich gut eingesetzt. Nur 188 Yards. Aber das ist so, ein gutes Pferd springt nicht nur hoch, sondern es springt nur so hoch, wie es muss.
Ja, es war ein packendes Spiel. Vor allem in der ersten Halbzeit ging es hin und her. Sam Darnold hat einfach mal jetzt schon in der Season 5 Rushing TDs. Also kein anderer Quarterback hat ansatzweise so viel wie er. Er hat davor in den 3 Jahren insgesamt, glaube ich, 4 gehabt bei den Jets. Jetzt macht er in den ersten Spielen allein 5. Also es ist schon eine Riesenleistung.
Und weißt du, wer am irritiertesten darüber ist? Adam Gase.
Ja, gut, das ist der irritierte. Ich glaube, das brauchst du keinem erklären. Da muss man ins Gesicht gucken. Die Panthers haben mir eigentlich gefallen. Man hat natürlich trotzdem noch gemerkt, dass Chuba Hubbard, das ist so ein geiler Name, Chuba Hubbard, nicht ganz Christian McCaffrey ist. Also wenn der mit dabei gewesen wäre, glaube ich, wäre eventuell noch mehr gegangen. Was aber die Cowboys gut gemacht haben gegen diese Defense, die wirklich wieder wehgetan hat, teilweise reingehauen hat, Shaq Thompson mit ein paar echt krassen Tackles, war einfach das Laufspiel. Also 188 Yards gegen die Panthers, die davor gefühlt pro Spiel 40 Yards zugelassen haben im Laufspiel. 245 Yards, nicht 188, kurz verlesen in der Zeile. 245 Yards ist eine Riesenleistung. Und das war ganz egal, ob Zeke Elliott, Tony Pollard oder Dak Prescott selber lief. Das hat natürlich immer wieder Räume geschafft, um danach mal einen Pass zu werfen. Und dann hast du halt eine Mary Cooper, einen Dalton Schultz, der ein Riesenjahr bisher spielt als Tight End. Hast du Blake Jarvin, den nächsten Tight End, der auch mal einen Ball fangen kann für einen Touchdown. Das, also die Cowboys Offense macht so extrem Spaß und ist für jeden Gegner gefährlich. Sie haben es halt hinten raus fast noch hergegeben. Also plötzlich haben sie aufgehört, Football zu spielen. Da wurde es immer gefährlich, ehrlicherweise. Aber alles in allem fand ich es eigentlich einen verdienten Sieg, weil, wie du gesagt hast, sie haben das getan, was sie machen müssen, um dieses Spiel zu gewinnen. Die Panthers die erste Niederlage zugefügt. Trotzdem, finde ich, machen die Panthers mit Sam Darnold Spaß.
Definitiv. Und also nochmal, ich stehe 3-1. Ich stehe 3-1 und ich, ganz ehrlich, ich bin, also was du auf dem Heineke-Hype-Train bist, bin ich auf dem Darnold-Düsentrieb-Hype-Train. Ich mag, also ohne Scheiß, ich fand den damals, der kam aus dem College, weiß ich noch, habe ich gesagt, geiler Typ, macht Spaß, doch nicht, Jets, nee, scheiße, oh Mist, Schrott. So, und jetzt habe ich endlich den Sam Darnold, in den ich mich damals ein bisschen verguckt habe, wo ich gesagt habe, geiler Typ, das wird richtig gut werden, der wird gut funktionieren. Genau das liefert er jetzt ab und es macht mir einfach scheiße Spaß, den Carolina Panthers zuzugucken. Und es wenn wir jetzt überlegen, es ist ohne McCaffrey und es ist trotzdem so eine explosive, gute Offense, es macht Spaß.
Ja, absolut. Es ist halt das beste Beispiel dafür, was du eigentlich leisten kannst, wenn das Umfeld stimmt. Also wenn du eine andere O-Line, andere Receiver, anderen Trainer hast, einfach ein anderes Gefilde, wie du dann theoretisch aufgehen kannst, auch wenn sie dieses Spiel verloren haben. Ich meine, wieder 2 Interceptions von Trevon Diggs. Ich glaube, dem bauen sie bald ein Denkmal da in Dallas. Ist ja Wahnsinn, was der für eine... der hat 5 Interceptions. 5 bisher. 2 in diesem Spiel. Der hat genauso viele Interceptions wie die Jets Touchdowns. Also, das ist schon eine, also, ist kein Scheiß. Jets haben 5. Das ist eine krasse Nummer von Trevon Diggs. Und wenn du siehst, wie er spielt, also ich weiß nicht, was der in dieser Offseason gemacht hat, aber der hat so einen extremen Sprung in seiner Körpersprache, in seinem Spiel gemacht. Die erste Interception, da verarscht er einfach Darnold. Weil er stellt sich mit dem Körper eigentlich zum Receiver und tut so, als wenn er nicht drauf lauert, wohin Darnold wirft und rechnet mit dem Ball in die Mitte statt nach außen. Sein Körper steht aber nach außen. Darnold denkt natürlich dadurch, okay, der ist gebunden, ich kann da hinwerfen. Sobald Darnold den Wurfarm, den Ball loslässt, dreht sich Diggs und fängt den Ball in der Mitte und läuft ab. Und das ist halt, das ist stark gespielt, clever gespielt. Also du bist eigentlich auf der Lauer, aber tust so, als wärst du es nicht. Und das ist dann, das muss man gönnen. Trevon Diggs ist komplett on fire, richtig stark.
Sieht einfach auch geil aus. Also wenn du überlegst, der Typ steht immer goldrichtig. Immer. Also, ja. Der, ich weiß nicht, ob der das Playbook von den anderen kriegt oder ich habe keine Ahnung, ob der irgendwie, keine Ahnung, Black Hacker ist und sagt, gib mal her, ich hack mal kurz immer den Gegner. Der weiß genau, also es ist, er antizipiert perfekt, er adaptiert perfekt, das ist eine großartige Football-IQ, die der hat. Das macht richtig, richtig Spaß und also egal, also der, beide Seiten. Dallas Cowboys funktioniert endlich wieder. Überleg mal, die letzten Jahre war das immer so, oh, ein Cowboys-Spiel, nicht wirklich. Und jetzt ist so, oh geil, ein Cowboys-Spiel.
Ja, und nochmal kurz Lob an Dak Prescott, was der hatte zwar nur 14 Würfe, aber was da teilweise welche für dabei waren, die perfekt in irgendwelche Fenster gepasst haben, das war mit, also neben Washington und Atlanta im frühen Slot das beste Spiel, das unterhaltsamste zwischen zwei guten Teams, die, glaube ich, beide dieses Jahr gute Chancen haben, sowieso, was die Playoffs angeht.
So. Wie haben wir getippt jetzt, eigentlich? Wie stehen wir denn im
Tipp? Ja, ich will es diese Woche anders machen, weil wir haben ja super, okay, super viele Gasttipper. Ich werde am Ende den Zwischenstand durchgeben, weil sonst wird es ein bisschen viel mit 11 Leuten.
Dufte.
Ja, das Spiel wird jetzt schwierig. Da habe ich ein bisschen gekotzt.
Ja, du.
Na gut, du hast wahrscheinlich gekotzt und hast Durchfall, aber...
Also Jacoby Brissett, ja. Funktioniert, sehr gut. Zwei Touchdowns, alles fein, alles toll, alles ja, super. Auf der anderen Seite Carson Wentz auch zwei Touchdowns, das hätte eigentlich unentschieden enden müssen, aber irgendwie, ach, wir kriegen es einfach nicht hin. Wir kriegen es nicht hin. Ja, Gesicki ein Touchdown, toll, super, dufte. Und wir sind auch in Führung gegangen, 3-0. Also 3-0. Und dann waren wir aber plötzlich 17-3 wieder hinten. Also, ach, wir können es einfach nicht. Nee, wir müssen irgendwie nochmal eine Stellschraube drehen. Wir müssen ab dem ersten Moment müssen die Dolphins irgendwie mal anderen Football spielen. Konsequenter, strukturierter, Run-Pass-Option schneller, besser adaptieren, kurze Pässe nach außen, das Feld breit machen. Das war teilweise zu offensichtlich, wo ich schon gesagt habe, ich weiß, was jetzt kommt. Und es kam genau das. Das funktioniert nicht.
Ja, also ich bin ehrlich, die erste Halbzeit... Also es war für mich eines der schwächsten Spiele, die ich seit langem gesehen habe, von beiden Mannschaften. Die erste Halbzeit war, keine Ahnung, da gab es gefühlt kein Highlight. Das war einfach ein schlechtes Footballspiel. Klar kannst du bei sowas immer die Defense loben, aber ich fand beide Teams unkreativ, unsicher. Es wirkte nicht harmonisch und dann in der zweiten Halbzeit wurde es ein bisschen besser. Da hat Wentz ein bisschen aufgedreht, dann auch endlich am Ende, du weißt, ich mag ihn eigentlich, im letzten Viertel Jacoby Brissett, davor hatte der auch teilweise Fumbles dabei. Das war ganz, ganz schwierig. Also da hast du so eine Riesenchance, gegen dein Ex-Team zu brillieren, zu Hause. Übrigens, kurzes Lob, die Jerseys sahen sehr fresh aus, mit dem alten Dolphins-Logo auch in der Mitte, ja, sehr schön. Also es sah top aus, das war das Einzige, was
ich loben würde. Also gut aussehen können.
Das auf jeden Fall. Devonta Parker, ja, ein Touchdown-Pass gefangen, aber auch 5 Drops teilweise. Also ich glaube, es waren 9 Targets, 4 Receptions, paar Drops waren bei. Da waren viele nicht auf der Höhe wie sonst. Das hat nicht wirklich funktioniert und es reicht halt auch nicht immer für Jacoby Brissett, wenn er erst am Ende zeigt, dass er Eier hat und dann guten Football spielt auf einmal. Das muss vorher schon funktionieren. Und der Spieler, der dieses Spiel für mich entschieden hat, war, auch wenn Carson Wentz okay war, Jonathan Taylor. Also was der teilweise für Läufe gemacht hat, da hatten die Dolphins einfach kein Mittel gegen. Aber alles in allem bin ich da von beiden Teams enttäuscht. Beide können es, glaube ich, besser. Und das ist aus Miami-Sicht sehr, sehr bitter, weil das Spiel hat es auch nicht verlieren brauchen.
Nö.
Nee, es tut mir echt, also ich fand das Spiel
deswegen, wirklich schlecht. Ja, deswegen, also das ist immer so, die Leute wollen natürlich, dass ich dann emotional und ja, und verstehe ich ja auch. Also es ist so, ich würde mir ja auch, also ich kann die Wünsche der Pillenarmee ja verstehen, aber ich brauche jetzt auch nicht irgendwie sagen, ja, nee, das war super, nee, war es nicht. Also ohne Scheiß, erste Halbzeit, ein Abschalter. Wenn das eine Netflix-Serie wäre, würde ich einen Daumen nach unten machen. So.
ja, wäre ich dabei.
Halbzeit, ja, dann geht's wieder los. So, dann macht Indianapolis mal eben kurz 10 Punkte, habe ich gedacht, okay, immer noch nicht besser. Also der Daumen bleibt unten. So, würden Sie diese Serie empfehlen? Nein, würde ich nicht. Und dann im vierten Viertel, da geht's dann plötzlich, 14 Punkte, wo ich gedacht habe, so, hallo, das Spiel hat 4 Viertel. Das muss irgendeiner dem Team mal erklären.
Ja, also wenn sie vorher schon so gespielt hätten, wäre das Team anders ausgegangen. Man muss natürlich dazu sagen, was mir gefallen hat, um mal was Positives zu sagen, mir hat gefallen, wie Tua an der Seitenlinie abgegangen ist und sich für sein Team gefreut hat, beim Gesicki-Touchdown, bei
da hättest du mich mal sehen müssen.
und eine Szene fand ich, also kurze Frage. Brissett hat irgendwann dieses Windows Surface Tablet in der Hand, was die ganzen Spieler immer auf der Bank haben, um irgendwelche Plays anzuschauen. Und feuert das Ding, als es nicht lief, wirklich volle Kanne auf dem Boden, ist zersplittert und ist kaputt. Glaubst du, die Dolphins sagen nach dem Spiel zu Brissett, das musst du bezahlen oder übernehmen die das? Das wundert mich.
Also der kann sich mit Juju Smith-Schuster zusammen.
Ja, er hat es auch gemacht, ja.
Und ja.
Aber also bei Juju war es was anderes. Da ist die Connection zu TikTok weggegangen. Deswegen
also war das war's. Ja, das. Oh, lustig. Genau das. Komisch. Genau das habe ich gestern Nacht gesagt.
Ich hatte es nur bei NFL-Memes oder so gesehen. Deswegen. Aber ja, siehst du? Weil. Aber glaubst du, die zahlen das selber oder?
Ja. Also ich würde es in Rechnung stellen. Ich würde als Owner sagen, nee. Mach mal Inventur.
Wo ist das kaputte
Surface? Wo ist das?
Ja,
ja, das hat Brissett runtergeschmissen. Okay, stell mir eine Rechnung. Kauf ein neues.
Ja.
Reicht der das dann bei der Haftpflichtversicherung?
Ich weiß es nicht. Das könnte ein ziemlich peinlicher Moment werden auf jeden Fall.
Ist mir bei der Arbeit runtergefallen.
Und dann gibt es die Bilder im Fernsehen.
Ja, dann kommt hier diese RTL2-Serie, die Versicherungsdetektive.
Okay, kenne ich nicht, aber... Bestimmt
mal nachher das geguckt, als ich hier da niederlag, krank. Ist auch so ganz schlecht. So ganz schlecht. Das so, hallo, Sie haben einen Anteil. Also, wo du merkst, so, alter, Laienspielgruppe, echt, aber ganz, ganz frühes Üben. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Aber egal, also Laienspielgruppe waren wir auch, muss man sagen. Offense-technisch, Arschlecken. Defense-technisch, war okay, aber auch nur durchwachsen. Und deswegen 27-17. Nächstes Spiel. Also da war ich ja voller lila Emotionen und habe gesagt, Mensch, also die Vikings super und Kirk Cousins und geiler Typ und richtig guten Football spielen die jetzt. Aber die Browns, ein geiles Spiel, viele Punkte. Nee. Also jetzt wirklich, nee. Also die Minnesota Vikings haben es tatsächlich geschafft. Also mehr Punkte als die Houston Texans zu machen. Das ist schon mal, hey, toll. Aber weniger. Geht eigentlich nicht. Da kannst du nur noch irgendwie einmal ein Field Goal schießen, das war's. Also ein Touchdown der ganzen Partie, das ist schon wenig, finde ich.
Ja, ich bin auch von diesem, also vielleicht bin ich bis auf Hass unterwegs, es tut mir sehr leid da draußen, aber ich fand generell, auch wenn wir viele überraschende Spiele hatten und bei Washington oder auch jetzt bei Dallas verwöhnt wurden, ein paar andere Spiele waren echt komplett unter der Erwartung und bei manchen hat man echt nicht viel erwartet. Hier habe ich viel erwartet bei Browns gegen Vikings und wurde enttäuscht von den Offenses beider Teams. Also es ging gut los, also erste Viertel war Cousins komplett on fire, so wie wir es kannten. Der hat in diesem Spiel seine erste Interception dieses Jahr geworfen, war eigentlich voll drin und dann plötzlich hat die Browns Defense die Vikings Offense entschlüsselt und es ging gefühlt, also es ging gar nichts mehr, es kam kein Punkt mehr rum. Also die Browns Defense hat dann ein Riesenspiel gemacht, das erste Viertel waren die Vikings noch gut, danach geht der Sieg mit auf die Kappe der Browns Defense, egal wer, ob jetzt die Backfield Greedy Williams mit einer starken Interception oder Miles Garrett wieder durchgeknallt. Das war sehr, sehr stark, was die Browns Defense gespielt hat. Die Offense, das war das schwächste Spiel seit langer Zeit von Baker Mayfield. Also mir hat es gefallen, dass er wieder seine O-Line gepusht hat, dann auch einmal hier für den einen O-Liner den Schuh gebunden hat. Und ist mir egal, bind den Schuh nicht so und wirft den Ball zum Receiver zum Touchdown, weil das war
hat gefehlt. Ja, aber das zeigt doch, dass die Teamchemie stimmt.
Nein, die stimmt auf jeden Fall. Aber trotzdem muss man ganz klar sagen, OBJ auch mit ein paar Drops, die waren richtig schlecht. So gut er letzte Woche war, so schwach war er diese. Da habe ich Jarvis Landry echt vermisst. Die einzigen, die gut gespielt haben und geliefert haben, waren die beiden Running Backs. Also Chubb und Hunt haben in der Offense noch gewirbelt. Das Passspiel war nicht da. Das hat dann wiederum die Vikings Defense gut gemacht. Das war so ein bisschen generell ein defensives Spiel. Aber die zweite Halbzeit hast du nicht anschauen brauchen. Das war schlecht. Also schlechte Offense. Schlecht von der Offense, das gut von der Defense. Schlecht. Ja, ich meine, wir reden von den Browns, die jetzt drei Wins haben. Wir sowieso sagen, die muss man auf dem Zettel haben. Die Vikings, die zwar 1-3 stehen, aber sehr, sehr viele Spiele knapp gestaltet haben und gut gespielt haben. Und da habe ich mehr erwartet als insgesamt 21 Punkte. Und ich glaube nicht nur ich, sondern viele Fans da draußen auch. Das war ein Spiel, das hat zum Look von Kevin Stefanski gepasst, von dem ich eigentlich sehr, sehr viel halte. Aber hast du gesehen, wie der aussah? Eigentlich musst du das auch gesehen haben, als jemand, der immer auf das Äußere bei Drafts. Der hatte dieses knallorangene Shirt mit dem knallorangenen Browns-Logo in der schwarzen Hose drin.
Ja, und dazu dann aber auch ein knallorangenes Gesicht irgendwann.
Ja, also das hat das Spiel beschrieben.
Ja, also der Mann muss sich anders anziehen.
Zumindest als da. Es war defensemäßig ein cooles Spiel, offensemäßig eines der schwächsten diesen Spieltag, was ich vorher bei dem, was beide Mannschaften eigentlich drauf haben, nicht gedacht hätte.
Ja, so kann man das sagen. Also genauso kann man das sagen.
Wir müssen jetzt Bambi Liebe da lassen.
Nee, pass auf, warte, ich bin noch bei dem Spiel, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Ist es tatsächlich so, dass die Browns, ich habe manchmal das Gefühl, die Browns, das ist auch wieder dieses Pferd, was nur so hoch springt, wie es muss, dass die sich ganz schnell, also Buffalo, bam, mir egal, Vollgas, wir spielen Punkte, komm, ich will einen, ich gebe mir den Pass. Ich habe bei den Browns manchmal das Gefühl, die passen sich so, das ist so der Beweis der Evolutionstheorie, die passen sich immer ihrem Umfeld an. Wenn der Gegner Kacke spielt, spielen die auch Kacke.
Ja, ein bisschen, also ich meine, die Defense hat ja sehr, sehr, also wirklich sehr gut funktioniert, die würde ich ein bisschen rausnehmen. Die Offense, das Laufspiel hat gut funktioniert, aber ich, also wenn Jarvis Landry fehlt, verletzungsbedingt, dann muss eben der nächste Receiver funktionieren. Und mit Odell Beckham zum Beispiel hast du ja jemanden, der eigentlich gut spielen kann. Mayfield, der beste Pass von Mayfield in diesem Spiel wurde von OBJ gedroppt und das in einer wichtigen Phase am Ende, wo du vielleicht nochmal den Deckel jetzt drauf machen können. Wenn das mal in die Hose geht und die Vikings rankommen, dann ist OBJ der im Lockerroom, der nochmal sich so Brust genommen wird.
Der kalt duschen muss. Der
genau, also ab. Ja, das stimmt schon. Die Browns haben offensmäßig auf jeden Fall jetzt mal enttäuscht, auch wenn sie 14-7 gewonnen haben.
So. Nächstes Spiel, das unter der Überschrift für mich steht, man muss nicht alles und darf nicht alles im Fernsehen sagen. Mutterbeschläfer. Frei übersetzt. Kann man so unter Kumpels sagen. Ist aber auch nicht unbedingt cool. Wenn du das allerdings in einem wichtigen Moment in der Großaufnahme im amerikanischen Fernsehen sagst, bei der NFL, wo also rein theoretisch über einen blanken Nippel von Janet Jackson noch bis heute wild diskutiert wird, kannst du dir sicher sein, das wird eine Strafe geben. Eine richtige Strafe. Die Giants stehen nämlich tatsächlich beim Cointoss, das ist für mich jetzt schon das Abstruseste, zur Overtime gegen die Saints, die für mich die haushohen Favoriten waren. Und dann Cointoss und We Want That Motherfucker.
Ja, Grüße an Kollegen
Peppers. We Want That Motherfucker.
Peppers hat das in die Kamera zum Schiri geschrien. Aber für mich beschreibt das dieses Spiel. Die Giants haben dieses Spiel gewonnen, weil sie einfach mehr Bock hatten.
Ja, und das ist ja richtig, aber dann schrei einfach, wir wollen das Scheißding. Oder
nein, das kannst du mal rufen, das ist Emotion, das ist Sport, we want that motherfucker. Nee, da kritisiere ich ihn jetzt nicht für. Wenn du einmal die Chance hast, ein Spiel zu gewinnen, auswärts
okay, gegen die Saints. Okay, alles klar, neues T-Shirt, komm, dunkelblau, weiße Schrift, we want that motherfucker.
Ja, können wir gerne machen. Also ich will die Giants ein bisschen abfeiern, ich feiere auch gerne mal
definitiv.
Ja, ich feiere auch gerne meinen lieben Bambi ab, weil er war der einzige von 11 Leuten, der auf die Giants getippt hat und so mutig musste man sein. Daniel Jones, wir haben ihn sehr kritisiert. Bitte?
Da war Alkohol im Spiel.
Ja, selbst wenn. Jones haben wir oft kritisiert, auch am Anfang dieser Saison. Aber in den letzten ein, zwei Wochen habe ich so ein bisschen auch eine schützende Hand über ihn gehalten und gesagt, das liegt jetzt nicht mehr an Jones, dass die Spiele verlieren. Jones hat in diesem Spiel herausragend gespielt, was sein Mut, was seine Durchsetzungskraft anging. Und er hatte endlich mal einen Saquon Barkley, der auch mal die Lücken gefunden hat und nicht nur irgendwie einen Meter lief und dann gegen drei Leute geknallt ist. Kenny Golladay hat endlich seine Bälle bekommen. Sie haben endlich mal Kadarius Toney eingesetzt und John Ross eingesetzt, der mit Speed einer der schnellsten, gefährlichsten Receiver der Liga sein kann. Der Touchdown übrigens, den müsst ihr euch nochmal anschauen, falls ihr nicht gesehen habt, von Jones und Ross. Ja. Wahnsinn, du schaffst es irgendwie in diese Overtime. Du gewinnst den Cointoss, du freust dich und gewinnst dann das Spiel. Und die dann Saints,
auch so mit Eiern das Ding so ja. in der Overtime zu spielen. Also nochmal, die Saints-Defense sind echt keine Nasebohrer. Und dann gehst du da als Danny, ich sehe aus wie der Biolehrer Jones, raus und Hinkebein Barkley scheint komplett wieder einigermaßen zu funktionieren. Das ist so, und dann spielen die. Und du denkst so, ja, das kann nicht funktionieren, das sind die Giants.
Ja, und dann, ich meine,
Score, oh, Ende, Konfetti, Schicht im Schacht, tschüss, danke, Wiedersehen. Und du guckst auf dieses Display und denkst dir, echt jetzt?
Ich finde, die Saints haben nicht schlecht gespielt. Winston hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Taysom Hill hat wieder als Schweizer Taschenmesser zumindest funktioniert. Also solange er läuft, ist alles gut. Solange er wirft, wird es gefährlich, wenn man ehrlich ist. Ja. Marcus Callaway, bittere Szene, als er verletzt am Boden lag. Aber ich finde, mein Gefühl war, als ich das Spiel gesehen habe, die Saints haben die Giants einfach ein bisschen unterschätzt. Und die Giants haben einfach Football gespielt und alles gegeben. Und dann hat im Endeffekt, in der Overtime geht es eben um so Kleinigkeiten, hat das Team gewonnen, was es mehr gewollt hat. Und das waren für mich völlig verdient, die Giants.
Ja, lass uns mal ganz kurz, und da müssen wir wirklich mal drüber sprechen, über diesen Barkley-Touchdown. Also, Ist das jetzt der Situation geschuldet, dass die Saints dachten, der ist nicht fit? Das, ja, er hat jetzt die letzten Wochen nicht funktioniert. Also kurz vor der Mittellinie, um das mal so. Zack, bumm, knick, knack. Habe ich nicht verstanden. Also ich habe es wirklich nicht verstanden. Du hast Barkley, ja, der normalerweise als Running Back aus dem Backfield kommt. Dann kommt der aber als Receiver und irgendwie wirkt es so, als wenn die Saints eben sagen, ja, Moment mal, wieso steht denn der da? Das ist nicht erlaubt. Das haben wir nicht in unserem Gameplan vorgesehen. Und die, also als wenn die den vergessen haben. Also es hat irgendwie für mich nicht funktioniert, was die da gemacht haben. Und das war teilweise so eine schlechte Defense, dass ich gedacht habe, so, ganz ehrlich, Jungs, also ihr wisst schon, ne, die dürfen da spielen. Das könnt ihr schon verhindern.
Ja, das ist genau das, was ich meinte mit unterschätzen. Also ich glaube, sie waren einfach überrascht. Wir sind plötzlich in Overtime gegen die Giants. Warum? Und bevor sie und das
warum ausgesprochen... Warum schreit er da so rum mit We want that, motherfucker? Ja, was ist denn hier los? Das macht man nicht.
Bevor sie es ausgesprochen haben, stand es schon 27-21. Es ging den Saints einfach so schnell. Und ich meine, Kamara hat letzte Woche noch drüber gesprochen, der eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat übrigens. Ja, das eine Spiel haben wir verloren, weil so viele Coaches gefehlt haben, weil wir nicht top vorbereitet waren. Dieses Spiel haben sie verloren, obwohl die Coaches da waren.
Weil sie selber im Kopf nicht top vorbereitet waren.
Weil sie einfach die Giants nicht als vollwertigen Gegner akzeptiert haben, sondern ihnen zu Hause die Chance gegeben haben, so aufzuspielen. Und normalerweise muss es mit einer Defense wie der Saints schaffen, einen Daniel Jones und einen Saquon Barkley unter Druck zu bekommen. Hast du nicht. Und ich gönn's den Giants vom ganzen Herzen. Und Bambi natürlich auch.
Und Bambi auch, ja.
Hier spricht euer Senior Ding Dong. Oh, was soll Bambi. Ich sagen? Es war ein nervenzerreißendes Spiel gestern für meine Jets. Und natürlich auch für jeden Jets-Fan. Grüße gehen auch raus an meine Kollegen von der Gangrene Germany. Ich denke mal, Tippspiel ist dann nicht so gut verlaufen. Aber es war ein geiles Spiel und ein wichtiger Sieg, weil ich jetzt in Ruhe am Freitag nach England fliegen kann. Und ich weiß jetzt schon, die Hütte wird brennen. Und vielleicht ist auch der zweite Sieg drin. Macht euch noch einen schönen Tag. Euer Martin aus Neuruppin. Achso, eins noch. G-E-T-S! Jets, Jets,
Jets! Woo! So, da hat eine gute Laune. Und das Ganze zu Recht, denn... also ich glaube, es gab wenige, die, also außer so wie ich, also Hardcore-Fans, die auf ihr eigenes Team tippen. Also Gang Game Germany, großartige Community... Geile Typen, die tatsächlich ja immer bei jedem Spiel komplett mitfiebern. Und die haben echt eine harte Zeit. Also ich sage nur Adam Gase hinter sich. Und also die haben bestimmt immer auf die Jets getippt. Aber, also jeder Experte, jeder hat gesagt, komm, also das ist eigentlich relativ klar. Tannehill und Henry gegen Jets, das kann nur einen Sieg geben. Und das Spiel geht aus in Overtime erneut. 27-24 für die Jets. Was ist hier los, Freunde? Was ist denn hier los?
Also, natürlich ist auch viel in die Karten gespielt worden der Jets-Fans, aber das ist, glaube ich, oder für die Jets als Team auch, aber das ist jetzt erstmal wirklich sekundär, weil die Jets hatten auch häufig genug Pech, wo du gesagt hast, mein Gott, was ging da alles schief? Jetzt hatten sie mal ein bisschen Glück und das verdienen sie auch mal, ja. Denn sie haben endlich mal wieder ein Spiel gewonnen. Und dann ist es im Endeffekt auch scheißegal, wie und ob ein Overtime oder sonst irgendwas. Natürlich. Genau, scheiße, ja, natürlich hat den Titans AJ Brown und Julio Jones gefehlt. Wenn plötzlich Chester Rogers, Josh Reynolds und Jeremy McNichols die Bälle fangen müssen, dann wird's auch irgendwann schwer. Dann lastet auch zu viel auf Derrick Henry, du wirst zu ausrechenbar. Natürlich, wenn du dann die Chance hast, das Spiel zu gewinnen und dein Kicker das Field Goal verpasst mit Randy Bullock, dann bist du halt angreifbar. Und das haben die Jets dann auch ausgenutzt. Da waren ein paar richtig sexy Würfe bei, endlich, von ja. Zach Wilson. Es waren noch ein paar Plays bei, die richtig schlecht waren. Ja, das darf nicht untergehen. Aber insgesamt hat Wilson ein starkes Spiel gemacht oder endlich mal ein starkes Spiel. Es war für mich vielleicht mit Mac Jones jetzt die beste Rookie-Performance, die wir bisher gesehen haben. Grüße an Trevor Lawrence. Das hat Zach Wilson sehr, sehr stark gemacht. Ja, muss man mal kurz mal sagen, ne? Corey Davis, Keelan Cole, Jameson Crowder gut eingesetzt. Die Jets haben im Endeffekt gewonnen, weil sie ein bisschen Glück hatten, was das Verletzungspech des Gegners angeht. Und gut, sie haben selber Mikael Becton verloren, aber ihr wisst, was
durch. Ich wollte es gerade sagen, also das war jetzt so Verletzungspech auf Augenhöhe. So.
Ja, und halt.
Und dann macht es der Zong. Fand ich gut. Fand ich richtig gut.
Scheißegal, du hast gewonnen. Du hast endlich einen Win. Stehst genauso gut da wie die Dolphins und die Patriots. Das ist alles, was zählt. Ich kann den Kollegen verstehen, dass er sich jetzt auf England freut gegen die Falcons. Also da ist ja auch alles drin, ehrlicherweise. Und es ist das erste Mal, dass beide New Yorker Teams gewinnen seit dem 22. oder 19. Ich weiß nicht. Also Ende Dezember 2019. Ich glaube, es war der 22.
Das ist echt lang. Das ist richtig scheiße lang her. Aber ich finde es so gut. Ich finde es, ganz ehrlich, ich finde es gut.
Klar.
Weil das ist so eine, also.
Nein, was man sagen
ich mag muss, ja, also ich mag, pass auf, ich mag ja die Geschichte der Jets. Das mag ich ja. Also, weißt du, Joe Namath damals mit dicken Eiern und wir gewinnen den Super Bowl und hier und hier. Das war geil. So. Und jetzt holst du tatsächlich hier den Sonny Boy, wo du sagst, ja, ist das jetzt ein Posterboy oder wollt ihr den wirklich Quarterback spielen lassen? Ja, nee, der spielt aber scheiße. Und dann hatte er tatsächlich, und das ist dieses Sportpsychologische, was ich meine, der hatte 2, 3 so lichte Momente und diese lichten Momente, die brauchst du als junger Spieler. Und da waren geile überleg mal, du rollst raus und alle sagen so, ja, ist Zach Wilson, Interception. Und dann,
ja,
kommt das Ding direkt bei seinem Receiver an. Fand ich richtig geil.
Auf jeden Fall, er hat endlich mal ein bisschen zeigen können, was er drauf hat. Trotzdem, um ihn jetzt aufs nächste Level zu bringen, er muss ab und zu ein bisschen ruhiger werden. Also es stimmt schon, dass er manchmal ein bisschen zu wild ist. Es gab auch Plays, da hat er echt Glück, wo er Dritter und irgendwas stand, dann selber gelaufen ist, statt den Pass zu versuchen, gestoppt wurde. Dann aber die Flagge kommt und er ist automatisch First Down bekommt. Also ein bisschen Glück war dabei, aber wie gesagt, ist scheißegal. Jets haben gewonnen, die Titans, ganz egal, ob jetzt Receiver gefehlt haben, müssen trotzdem sagen, defense-mäßig war das nix. Ja, da muss auch Mike Vrabel anerkennen, das hat Tennessee... Das
war nix.
Ja, das war schlecht. Das, ja,
aber
das
wie geil du es gesagt hast. Also das muss man anerkennen, das war nix.
Ja, also, mich haben diesen Spieltag viele Teams enttäuscht und die Titans gehören auf jeden Fall dazu und das können den Jets egal sein. Sie haben 27 zu 24 gewonnen. Es war das erste Mal in der Geschichte der NFL, dass beide New Yorker Teams in der Overtime am gleichen Spieltag gewinnen. Also auch das ein Novum.
Jetzt macht und, er den Roman Motzkus
statistisch was, gesehen. Ich habe ein bisschen was mitbekommen.
Ja, ja das ist kaum ein Spiel, die in einem Madden-Team oder ihr teilt euch ein Madden-Team, läuft die wilde Fahrt. Also unglaublich.
Ich gönn's New York, haben sie verdient.
Ja, New York, New York. Sagen schon Frank Sinatra. Jetzt nicht Frank Sinatra. Jetzt, ehrlich jetzt, was wird jetzt, also da muss ich erstmal emotional settlen jetzt, warte mal. So, ich bin drupp. Jetzt kann's losgehen. Wir können über das nächste Spiel reden, Großer.
Ja, das nächste Spiel ist für mich
Nein, können wir nicht. Das ist, ich dachte, ich schaff's, aber ich will gleich. Nee, mach du. Ich reiß mich zusammen, versprochen. Nein, ich bin.
Warum denn?
Nein, ich bin ruhig. Ich bin ruhig.
Also ich glaube, ich will über die Chiefs reden, du willst über ein anderes Spiel reden, kann das sein?
Nee, ich will über. Ich will über die Eagles reden.
Okay. Also die Chiefs haben gegen die Eagles gespielt. Die Chiefs haben 42-30 gegen die Eagles gewonnen. Ich wollte sagen, dass die Chiefs für mich Football gespielt haben wie Carsten Spengemann auf Madden. Oder in Madden.
Das wollte ich ja sagen. Das war so, wo ich gedacht habe, so jetzt ernsthaft, das ist also, das kann nicht alles klappen, was der da macht. Es klappt aber alles.
Ja, vor allem, wenn nichts mehr geht, dann machst du halt einen tiefen Pass.
Ja.
Auf Tyreek Hill. Ja, das
also,
war halt das Mittel. Aber ich sag dir eins, und das, da lehne ich mich mir jetzt vielleicht auch ein bisschen über aus dem Fenster, aber mit dieser Defense-Leistung der Chiefs, Woche für Woche, wirst du den Super Bowl nicht gewinnen. Weil irgendwann kommen Teams, die machen noch mehr Punkte als nur 30 wie die Eagles. Und dann reicht es irgendwann nicht mehr, das lange Ding zu werfen und zu hoffen, dass Hill irgendwas mitmacht.
Und vor allem hast du irgendwann es mit einer Defense zu tun, die dir Tyreek Hill einfach mal mit einem richtig harten Hit rausnimmt. Und das meine ich ernst. Jetzt nicht böswillig rausnehmen. Nein,
klar.
Aber denken wir mal an die letzte Saison. Denken wir mal an die Spiele, wo Tyreek Hill tatsächlich nichts abgeliefert hat. Der mag es da hinten rumzurennen und Bälle zu fangen. Der mag es zu scoren. Der mag es jetzt nicht wie Juju Smith-Schuster da permanent irgendwie für Videos zu tanzen. Aber der mag es irgendwie, haben wir ja gesehen, kurze Rolle rückwärts und hier und da. Das ist ein gut gelauntes Kerlchen. Aber die Spiele, wo er nicht funktioniert hat, war, wo er regelmäßig aufs Fressbrett gekriegt hat. Nochmal, du darfst einen Receiver innerhalb der ersten 5 Yards richtig mit der groben Kelle also du darfst ihm einen verpoolen. So, du darfst ihn nicht tackeln, aber du darfst ihm einen verpoolen. Und wenn das passiert, dann bricht meistens dieses System zusammen. Denn dann zieht sich diese Stimmung nämlich durch. Dann gibt es nämlich beim nächsten, egal ob es jetzt Kelsey ist oder Williams oder wer auch immer, Mecole Hardman, wenn du eine richtig harte, so eine richtige Arschloch-Defense hast, die sagen, komm doch, dumm nach 3 Yards, dumm nach 4 Yards, dumm nach 5 Yards, dann hast du irgendwann auch keinen Bock mehr. Und das zieht sich dann durch. Und wenn das tatsächlich passiert, dann musst du dich auf deine eigene Defense konzentrieren, weil dann kannst du halt vielleicht nur 21 Punkte machen. Und dann hast du ein Problem. Und deswegen wollte ich über die Eagles reden. Sie haben es einfach nicht verstanden. Also, Jalen Hurts gefällt mir. 387 Yards, 2 Touchdowns, ein 105er Rating. Alles cool. Miles Sanders, gut abgehakt. Ne? Hatte ich als Running Back da in meinem Fantasy-Team. 13 Yards, Arschlecken. Letzter Lauf 5 Yards. ich muss wirklich sagen, du lässt zwei Sachen zu, die nicht funktionieren. Du lässt Passspiel zu, was wiederum bedeutet, dass du eigentlich die Box vorne voll hast. Also damit, ne, alles vorne und wir versuchen den Run zu stoppen. Jetzt läuft aber auch Clyde Edwards-Helaire für 102 Yards. Also das offenbart so deutlich, dass du eigentlich als Eagles-Fan sagen kannst, Offense können wir, Defense ist jetzt noch nicht so unsere Stärke.
Ja, das würde ich 1-1 unterschreiben. Das hat es für mich auch auf den Punkt gebracht. Also Jalen Hurts mit einem starken Spiel hat wirklich gegen diese löchrige Chiefs-Defense auch wirklich die Löcher genutzt. Ich bin ein bisschen bestätigt darin, in Devonta Smith verliebt zu sein, seit seiner College-Season, der Heisman Trophy-Winner, mit einem starken Spiel. Übrigens bin ich sehr froh, dass ich nicht auf Roman und dich gehört habe und Jalen Reagor aufgestellt habe, der hat einen Catch bekommen.
Ja.
Was man hätte nicht absehen können, aber er hat eher auf andere Spieler geworfen. Unter anderem seine Titans, also Goddard und Ertz, beide stark eingesetzt. Die Eagles haben offensmäßig ein gutes Spiel gemacht. Und am Ende ist es halt aber auch ein Pat Mahomes, der halt schwer zu bändigen ist. Aber die Chiefs verlassen sich trotzdem zu sehr auf ihren Hill, auf ihren Kelce, auf ihren Mahomes. Clyde Edwards-Helaire auch im starken Spiel. Offensmäßig super, aber die Defense, also ich... Das ist zu wenig. Das ist einfach, muss man ganz, ganz klar so sagen, das ist auf Dauer zu wenig. Ja, du kannst nicht jedes Spiel, also du wirst auch mal Pech haben. Und wenn du mal Pech hast, dann verlierst du so ein Spiel gegen die Eagles. Und das brauchst du es halt nicht, wenn du als Ziel hast, den Super Bowl zu gewinnen.
So. Am Ende gab es aber eine Situation, über die viel gesprochen wurde, wo es eine Erklärung zur NFL zu gibt. Und Pillenarmy fordert Erklärung, Erklärung kommt.
Mein Carsten, mein Mike, der Jan aus Böblingen hier. Kurze regeltechnische Frage zum Spiel der Chiefs gegen die Eagles. Da gab es einen Touchdown für die Eagles und der wurde zurückgenommen, weil es Strafen gegen beide Seiten gegeben hat. Die Offense hatte eine Illegal Formation und die Defense ein Face Mask. Die Offense-Strafe wurde nicht gegeben und die Defense-Strafe wurde angewendet. Aber normalerweise ist es ja so, wenn es zwei Strafen gibt, dass sie nullified werden und das Play wird wiederholt. Auf NFL.com steht superseded als Kommentar. Wenn ihr mir das einmal erklären könntet, vielen Dank. Ansonsten Grüße an die Pillenarmy und eine schöne Woche.
Ganz einfache Erklärung, superseded, also pass auf. Ich trete Mike aus Versehen auf den Fuß. Mike haut mir aber mit voller Absicht voll ins Gesicht. Mit Voransage. Was ist schlimmer? So, ja, ganz einfach.
Ich will kitzeln, aber ja.
Es ist genau der Punkt. Personal Foul, Griff ins Gesichtsgitter, ist eine persönliche und wirklich echt schlimme Strafe, weil du kannst dabei jemanden ernster verletzen. Und deswegen wird sowas dann, superseded heißt es. Also das ist dann Arschlecken 220 und das andere ist, kann passieren. Ganz einfache Regel.
Ja, gut erklärt.
So.
Okay, Chiefs siegen
also. Also um es vorhin mit dem fliegenden Tablet zu erklären. Fällt dir das Tablet aus Versehen runter, zahlt es die Versicherung, schmeißt du es mit Absicht an die Wand, kriegst du Ärger. Ungefähr so kannst du es dir vorstellen.
Ich meine, um zu sagen jetzt, wie schlimm, oder was heißt schlimm, aber also die Chiefs müssen aufpassen. Sie stehen trotzdem mit 2-2 auf dem letzten Platz der AFC West, weil die AFC West ist dieses Jahr brutal stark. Das heißt, du musst wirklich deine Defense verbessern, ansonsten wird es ein schwieriges Jahr.
Definitiv. Aber für alle Chiefs-Fans noch nicht aufstecken. Also vielleicht findet ihr noch den Weg, Defense zu spielen. Lass uns mal Kaffeesatz lesen. Ich habe zwar keinen Kaffee,
ich trinke Tee. Hast du jetzt
auch
gesagt.
Auch keinen schwarzen Tee, also nicht so ein Breakfast-Tee oder so, sondern wir haben hier nur so Zitronen-irgendwas-Tee und Orangen-irgendwas-Tee. Oh, das ist ekelerregend. Aber gut, es ist wenigstens warm gewesen. Also, wir sprachen doch gerade drüber. Also für den Fall, dass eine Defense kommt und eine richtig gute Defense kommt, die gegebenenfalls hart ist, die in der Secondary übelst bestückt ist, also damit meine ich jetzt nicht von der Länge her, sondern vom Bam
und von der Breite.
Und die tatsächlich auch weiß, wie man selber scored, dann könnte es für die Chiefs schwierig werden. Haben wir beide gerade gesagt, ne?
Ja, Abfahrt nach Buffalo, ja.
In Buffalo.
In Buffalo.
Nee, Buffalo kommt
zu Kansas City.
In Arrowhead. Das wird geil. Das wird geil, weil das ist genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Das ist tatsächlich jetzt der Moment, wo du dann siehst, wo stehen sie. Gegen die Ravens, die eine gute Defense hatten und die seinerseits auch gut Offense spielen können, verloren. Gegen die Chargers, die genau Defense und Offense spielen können, verloren. Gegen die Browns, gewonnen. Wir alle kennen noch die Fehler, die Browns hätten da dran kommen müssen und 33-29 war jetzt auch kein deutlicher Sieg. Also ich bin mal sehr gespannt. Eins ist klar, es wird für die Bills nächste Woche kein zu null Ergebnis geben. Da gehe ich jetzt, da lehne ich mich einfach mal ganz weit aus dem Fenster, aber das wird ein geiles Spiel.
Auf jeden Fall, also wenn du dir allein die bisherigen Stats nach 4 Wochen anschaust bei beiden Teams, dann weißt du, das wird, also beide, das ist ganz witzig, erzielen 33,5 Punkte pro Spiel. 33,5 pro Spiel, das ist stark.
Also gibt es einen Unentschieden.
Ja, aber die Bills lassen pro Spiel 11 Punkte zu und die Chiefs 31,3. Und,
das ist schon hart, überleg mal, du machst 33,3, aber 31,3.
Es wird noch witziger. Nicht nur das, also beide haben insgesamt 134 Punkte erzielt. Wie gesagt, das war eben gerade der Durchschnitt. Die Chiefs haben 125 zugelassen und die Bills 44. Es ist halt, ja. Ich glaube, das könnte ein spannendes Spiel werden, weil da wird die Chiefs-Defense wirklich mal auf eine Probe gestellt. Und die Offense hat endlich mal einen ebenbürtigen Gegner. Wird auf jeden Fall ein, also wenn wir da über Playoffs reden, das wäre ein Championship-Game.
Geil. Oder? Da habe ich jetzt schon Bock drauf. Da habe ich jetzt schon Bock drauf, aber geht ja noch ein paar Tage. Also wir haben noch ein Monday Night Game und dann haben wir noch, also was wir noch alles haben, dann haben wir noch eine Freitagspille, dann haben wir noch ein Thursday Night Spiel. Mann, da kommt einiges auf uns zu. Nächste Partie. Hiha, meine Güte, war das geil. Wie ziehe ich das am besten auf? Die vielleicht beste Division besteht ja aus den Cardinals, den Rams, den Seahawks und den 49ers. Und ganz viele immer so, ja, also Seahawks, Rams und also Seahawks garantiert sicher Playoffs und Rams, also ja, zweiter Platz. Das hätte einer mal den Cardinals sagen sollen. Das wissen die vielleicht nicht. Also die spielen Football, dass du sagst, da scheint ein Plan aufzugehen. Und wir haben dazu eine Sprachnachricht.
Moin, Kevin hier. Ich habe mal eine Frage zu den Cardinals. Selber Cardinals-Fan, folge die Spieler auch so gut es geht immer auf Red Zone. Ich weiß ja nicht, irgendwie freue ich mich zwar mega über dieses 4-0, aber ich kann die Saison irgendwie noch nicht so ganz einschätzen, gerade mit dem Hinblick auf das knappe Ergebnis gegen die Vikings. Jetzt aber wieder so deutlich gegen die Rams und ich fand auch gegen die Titans gut gespielt, Julio Jones und der Henry aus dem Spiel genommen. Was meint ihr, wie ernst muss man die Cardinals jetzt nach dem 4-0-Start nehmen für den Lauf der Saison? Ich würde mich mega freuen, wenn es weiter so läuft, aber irgendwie traue ich dem Braten noch nicht. Auch wenn ich im Hinblick auf die Verpflichtung von J.J. Watt gucke, weiß ich nicht, ob das der gegebene Impuls ist, den man sich gewünscht hat. Noch kein Sack jetzt in 4 Spielen. Wenn man sonst so geguckt hat, im ersten Spiel, okay, die 5 Sacks von Chandler Jones. Ansonsten ist da noch nicht viel gekommen, zwar Marcus Golden noch. Aber ich warte immer noch auf den ersten Sack von JJ. Jemand offens läuft. AJ ging, glaube ich, gute Verpflichtung. Aber wohin geht's? Wie sieht ihr momentan den Stand der Cardinals, die Leistung? Macht weiter so und bis demnächst.
Der ist aber ein bisschen, das ist so ein, das Glas ist halb voll,
Kevin. Ja, ist mir lieber als Frank the Tank, der lacht bei 3-0 und dann so, ach, kommen wir gleich zu.
Entschuldigung.
Mensch, schau mal in den Spiegel und lächel. Also, ja. Wenn du deine 4-0 Cardinals so runterredest, was sollen denn Carsten und ich mit unseren Teams machen, bitte? Was ist denn das? Das
schneiden wir längst.
Also, wenn man die Cardinals nicht for real nehmen soll, wen denn bitte dann? Also die haben seit 2015 die Division nicht mehr gewonnen, geschweige denn irgendwie einen positiven Rekord. Das ist der erste perfekte 4-0-Start seit 2012, um mal kurz einen Roman Motzkus wieder zu machen. Die haben die Rams geschlagen, wo wir vor dem Spieltag gesagt haben.
Als
ich
kurz auf dem Klo war, ne, als wir Madden gespielt haben, hat der dir irgendwie Statistik Deluxe innerhalb von 5 Minuten eingeprügelt? Ich habe total Déjà-vu hier.
Hatte mir ein Buch auf den Kopf gehauen und plötzlich ist was drin geblieben. Die haben die Rams geschlagen, wo wir vor dem Spieltag gesagt haben, die würden wir jetzt auf jedem Power-Ranking aufs 1 setzen. Bitte, freu dich. Also Bitte, 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 bitte freu dich. Du musst das nicht sagen, wir gewinnen den Super Bowl, aber die Cardinals stehen in dieser unfassbar schwierigen Division auf dem ersten Platz, stehen 4-0, haben drei dieser Spiele auswärts gewonnen. Ja, also das muss man ja auch mal sagen. Und J.J. Watt hätte ich gerne in meinem Team. Du hast als Receiver einen Green, einen Hopkins, du hast mit Connor noch einen starken Running Back dazu bekommen, du hast einen Kyler Murray, der dieser Defense von den Rams mit seinen Läufen auch den Zahn gezogen hat. Also wirklich, bitte freu dich. Bitte.
Also, du bringst es auf den Punkt. Also, Titans musst du erstmal schlagen, Vikings musst du erstmal schlagen, Jacksonville, ja, okay. Aber die Rams, das war jetzt so eine Wasserstandsmessung. Natürlich, ja, J.J. Watt, und ich warte auf den ersten Sack. Du, J.J. Watt da auch drauf. Aber ganz ehrlich, der Typ hat in seiner NFL-Karriere genug geleistet, als dass ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, dass dem das ehrlich gesagt völlig lax ist. Also ja, der war in Houston, ne? Houston. Wir haben ein scheiß Problem. Jetzt ist er da. Ganz ehrlich, der wird gedoppelt, getrippelt. Die spielen von ihm weg und.
Ja, nicht nur so, das.
Dann sagt er ganz ehrlich, Hauptsache wir gewinnen.
Es war ja auch gegen die Rams. Chandler Jones hat im Spiel jetzt auch nicht die großen Stats gebracht. Das gibt einfach so Spiele. Dann geht's halt auf einen langen Ball und da ist ein Byron Murphy Jr. da oder ein Isaiah Simms, der endlich mal besser spielt, ein Budda Baker sowieso. Die Cardinals haben stark gespielt. Sie haben Stafford einigermaßen im Griff gehabt. Sie haben das Laufspiel der Rams einigermaßen im Griff gehabt. Das alles gegen einen Sean McVay, der schon brutal gelobt wurde für seinen Gameplan. Also Kingsbury hat dann ein Riesenspiel mit seiner Mannschaft gezeigt. Ich freue mich auch, dass es so deutlich wurde, weil ich war der einzige von uns 11, der auf die Cardinals gesetzt hat. Der Rest alle auf die Rams gesetzt. Also es war ein ganz wichtiger Punkt für mich in diesem Tippspiel.
Ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, ich bin stolz darauf, als Einziger da das Spiel richtig gemacht zu haben.
Ja, ist ja toll.
Kyler Murray hat
du bist
da...
Ja gut zu vögeln.
Okay. Kyler Murray hat da einfach ein gutes Spiel gezeigt. Und wir kritisieren auch gerne...
Ich wusste, dass du über diesen Imbissbudenhumor lachen würdest. Ich wusste es.
Ja, deswegen mache ich den Podcast. So, ich will doch einfach nur sagen, dass die Cardinals einen richtig guten Gegner richtig gut weggebürstet haben. Da kann man stolz drauf sein.
Weggebürstet.
Ja.
Ja.
Und auf der anderen Seite, die Rams-Fans da draußen nicht jetzt den Kopf in den Sand stecken oder so.
Ja, kann
gegen
mal
diese
passieren.
Cardinals kannst du mal verlieren.
So.
Aber ganz egal, wie geil ein Kyler ist, Carsten.
Ein Tyler ist geiler.
Als ein Kyler. Würde ich auch mal sagen. Und damit zum nächsten Spiel. Die Seattle Seahawks haben gegen die San Francisco 49ers gespielt und ein Viertel kein Football gespielt, drei Viertel dann Football gespielt und dadurch 28-21 gewonnen. Und ich finde auch, Tyler ist geiler als Kyler.
Ja, und Jimmy sollte sich jetzt mal überlegen, dass er vielleicht mal einfach mal anfängt zu häkeln. Ich meine das ernst. Häkel dir mal ein Kissen, so ein ganz bequemes. Geh in dieses schwedische Möbelhaus, kauf dir von mir aus auch da ein fertiges Kissen mit dem Inlay, setz dich mal auf die Bank und lass mal den Traders jetzt mal machen. Also, der macht manchmal Sachen, wo ich mich frage, warum? Also auf deinem Gehaltscheck steht Quarterback. So, also auf der anderen Seite, Russell Wilson, der hat dieselbe Berufsbezeichnung. Das waren aber irgendwie zwei komplett unterschiedliche Qualitätsstufen. Das eine war so ein bisschen Wish mit viel Glück und das andere war eBay. Und zwar Powerseller.
Naja, vor allem gegen wen hat er denn gespielt? Also die Seahawks Pass Defense ist ja mit die Schwächste der Liga. Da hat man einfach mehr erwartet. Wir beide sagen ja schon seit Wochen, wieso lässt du nicht ein bisschen mehr Trey Lance spielen? Da verstehe ich Kyle Shanahan als groß gefeierten Quarterback-Flüsterer nicht. Der muss das doch eigentlich sehen und auch erkennen, dass Trey Lance da ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen vergammelt auf der Bank, aber das, wenn du so einen Diamanten da sitzen hast, nichts gegen Jimmy G, aber dann gib ihm doch ein bisschen häufiger ein paar mehr Snaps und Chancen, weil wenn ich sehe, dass du Garoppolo dann rausnimmst und wenn du dann siehst, was der Rookie da zeigt, dann hast du da auch ein bisschen das Spiel mit verschenkt. Und auf der anderen Seite, die Seahawks im ersten Viertel komplett geschlafen, also da war keiner auf dem Platz, egal ob Offense oder Defense, niemand war da, also da dachte Pete Carroll, glaube ich, ganz kurz,
was die sind noch Cable Car gefahren, die sind noch bergauf, bergrunter, bergauf, bergrunter, bergauf, bergrunter, und ach so, Spiel geht los, oh, geht los.
Weiß ich nicht, was da los war, auch sehr, sehr viele Turnover und dann auf einmal haben sie Football gespielt und haben es natürlich dann wieder auch der Klasse von Russell Wilson zu verdanken, dass sie da nochmal zurückgekommen sind und das Spiel gewinnen. 28-21, ganz, 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 ganz wichtiger Sieg für die Seahawks, weil wenn sie das in der Division auch noch verloren hätten, dann wäre es düster geworden.
Wir haben dazu zwei Fragen. Einmal kommen wir später und jetzt aber erstmal zuerst.
Ja, Moin zusammen. Max aus Rostock wieder hier. Heute auch ohne Freundin, die im Hintergrund lacht. Ja, Seahawks haben gewonnen. Nachdem ich die Seahawks ja, oder besonders die Defense letztes Jahr komplett unter den Bus geworfen habe, möchte ich sagen, dass mir das Spiel gestern noch ganz gut gefallen hat, auch defensive-technisch. Das heißt nicht, Ken Norton Jr., dass du das Recht hast, weiter da zu bleiben. Aber es war auf jeden Fall schon mal eine Besserung. Gut, er hat es geschafft, Trey Flowers rauszunehmen aus der Defense. Das hat schon mal wesentlich dazu beigetragen. Bis auf einige Momente hat das auch ganz gut ausgesehen. Sogar Adams hatte in mehreren Situationen extrem gute Momente in der Defense, auch in der Coverage. Dementsprechend, ja, gegen eine sehr leicht auszurechnende Offense der 49ers, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja, die wissen, glaube ich, auch noch nicht so ganz genau, was sie in der Offense machen sollen, aber ja, gerne eure Einschätzung dazu und ich wünsche euch einen wundervollen Tag.
Ich habe mir ja letztes Mal recht gegeben, dem lieben Moxig. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Defense loben würde, wenn Deebo Samuel 156 Yards macht und die 49ers ohne ihre richtigen Running Backs auf 143 Rushing Yards kommen und dadurch viel mehr Yards machen als die Seahawks. Wer weiß, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn Trey Lance von Anfang an da gewesen wäre und nicht Jimmy G mit dem schlechten Tag. Also ich werde ganz vorsichtig, die Defense der Seahawks schon zu loben.
Ja, das ist Kind mit dem Bade ausschütten. Da gab es natürlich auch einen Moment, über den wir regeltechnisch sprechen müssen.
Moin Carsten, moin Mike, hier ist der Orhan aus Berlin. Mir ist gerade so eine spontane Idee in den Kopf gekommen, als ich die Szene aus dem Seahawks gegen 49ers Spiel gesehen habe. Und zwar geht es um den Touchdown von DK Metcalf an der Goal Line. Und da frage ich mich, warum hat die NFL da eigentlich nicht sowas wie eine Torlinientechnik eingebaut, dass man immer dieses ganze Review und so ein bisschen schneller in den Griff bekommt und nicht viel da immer mit Kameras und so hantieren muss und den richtigen Winkel raussuchen muss.
Weil es nicht so leicht ist. Das ist ja der Punkt. Tor, Wembley, ist es ein Tor, ist es kein Tor? So, klar, du hast diese Linie, du hast den Kasten, wo der Torwart drin steht, alles cool. Rein theoretisch kannst du in den runden Ball, weil er nun mal rund ist beim Fußball, kannst du einen Chip einsetzen. So, Punkt, funktioniert. Wie machst du es beim Football? Also, du kannst ja schlecht voraussetzen, mit welcher Spitze der Spieler den Ball jetzt zuerst dreht. Hat ja Nummer zwei. Es gibt diverse Lösungsansätze, die sind gerade in Erprobung, ob man gegebenenfalls von vorne bis hinten auf allen vier Seiten eine so eine sendefähige, wie heißt das auf Deutsch? So ein Draht. Also man stellt sich einfach einen ganz dünnen Draht verbaut, der tatsächlich sendet, dass du orten kannst, wo das Ding ist. Jetzt gibt es aber dann natürlich den Punkt, wenn der zu dick ist, dann könnte das natürlich die Flugbahn und die Flugfähigkeit des Balls verändern. Da wird ganz viel geforscht, da wird ganz viel gemacht. Und großartig deine Idee. Ich meine es echt ernst, die ist echt gut. Basteln die schon seit Monaten dran rum, seit Jahren eigentlich, weil natürlich, es kostet alles Zeit. Aber, und jetzt kommen wir zum Punkt, in dieser Zeit läuft natürlich meistens irgendwo Werbung bei den Amerikanern. Ne? Merk selber. Das wird noch ein bisschen dauern, bis da einer die passende Lösung findet.
Ja, im Fußball muss der Ball mit vollem Umfang über die Linie, deswegen packst du einfach in die Mitte was rein und im Football kann es halt alles Mögliche sein, deswegen ist das ein bisschen schwieriger, aber ich finde es auch ehrlicherweise ganz cool mit diesen Kameras, das zu erkennen, ja. Meistens kannst du es ja auch auflösen.
Weil man dann auch diskutieren kann, man hat was zu diskutieren, ja, nein, vielleicht, oh nein, bist du ein bisschen Louis de Finis, nein, oh doch, nein, oh doch,
ja, nein. Ich finde es ehrlicherweise auch nicht so schlimm, ich finde es eigentlich auch ganz in Ordnung, also es gab bisher noch keinen Fall, wo es ja komplett schief gegangen ist, zumindest nicht, wo ich es jetzt im Kopf habe. Da gab es andere Situationen, die für mehr Aufregung gesorgt haben.
Apropos Aufregung, darf ich noch was sagen kurz? Ja,
klar.
Wir haben uns ja jetzt lange über Musik unterhalten und du sagst, ja, den musst du aber kennen und der ist geil und so. Weißt du, wen ich noch viel geiler finde? Also
Tyler?
Nein, Tyler sowieso. Tyler ist geiler als Kyler. Aber Kyler wird immer geiler. Ist auch, der ist der, komm, neues T-Shirt. Kyler wird immer geiler. Komm, wir machen. Also wir haben ja über die Halftime-Show gesprochen, das meinte ich eben. Und Mike wollte mir dann ja wieder erzählen, ja, die Junge ist ja super. Nee, ist es nicht. Komm, so. Doch. Weißt du, wer ja wohl also die coolste Socke unter der Sonne ist?
Kendrick Lamar.
Nein. The Shizzle to the Dizzle. Also ich habe mir das ja jetzt mal, ich habe genauestens recherchiert. Ich habe gesagt, ich muss das mit Mike jetzt klären. Und ich habe recherchiert. Diesen Text kannst du tatsächlich übersetzen. Shizzle heißt for sure. Also sei sicher.
For Shizzle, ja.
Ja, und so weiter und so fort. Ich habe mir das also genauestens so. Und dann bin ich auf folgende Headline gestoßen. Heute. Ist ja bald Thanksgiving, ne? Der Snoop macht ein Essen zu Hause. Und weißt du, wen er eingeladen hat?
Oh, oh.
Prinz Harry.
Hä?
Und Meghan.
Okay.
Die haben ja keine Freunde in Los Angeles, die können gerne mal vorbeikommen. Alter, ist der Typ bitte geil, oder nicht?
Ja. Ich mag Snoop Dogg auch sehr gerne, aber ich lasse nicht diskutieren, also Kendrick Lamar ist einer der krassesten Künstler der letzten 5, 6, 7, 8, 9 Jahre. Und
na, Digga. Doch, ey, das ist so, als wenn du Zlatan Ibrahimovic und
du unterschätzt brutal
Mesut Özil vergleichst.
Du, es tut mir sehr leid, du unterschätzt den komplett. Also der hat aus seinen Alben mehr Inhalt als andere Rapper in ihrer Karriere. Das ist leider...
Guck dir bitte nochmal hier Straight Out of Compton an. Dann, also,
klar, ich liebe Snoop Dogg. Ist Gott. Ja, der ist auch mega. Aber du unterschätzt einfach Kendrick Lamar. Ja, auch. Das sind alles Götter. Klar, deswegen ist er so eine geile Halftime-Show. Aber Kendrick Lamar passt da zu 100% rein.
Ja, ist ja auch wahr. So, aber wir werden natürlich gucken. Also, Thanksgiving, ich bin nur drauf gekommen, weil Snoop gesagt hat, nee, es gibt Essen und Football gucken und können gerne vorbeikommen. Ich bin gespannt. Da bin ich sehr gespannt. Also ich stelle mir jetzt Folgendes vor. Thanksgiving hat man ja meistens, also isst man ja sehr viel. Ich habe mir dann so ein Klischeebild vorgestellt. Snoop Dogg in so einer Trainingshose mit einem extrem dehnbaren Gummibund. Lauter Shizzle to the Dizzle, holländische Rauchware, rauchende Menschen. Und dazwischen Meghan, ich bin einfach mal von mir selbst ein bisschen zu überzeugt, Markel und Prinz Harry. Die sitzen jetzt also da und dann machen die auf so einem 95-Zoll Fernseher ein Footballspiel an. Das möchte ich sehen. Ich möchte davon einen Livestream haben. Nicht ja, vom Spiel, ich möchte von diesem Wohnzimmer einen Livestream haben.
Am besten mit Live-Schalte zu den Mannings. Das könnte,
ja,
das könnte sehr, sehr lustig vorbei werden. Ja. Aber komm, lass uns das T-Shirt machen mit Tyler ist geiler als Kyler. Ich glaube, die Seahawks-Fans da draußen können sich freuen. Ja,
Tyler ist geiler als Kyler.
Malte, so. Abfahrt.
Abfahrt, wilde so, Fahrt. So viel Zeit muss sein.
Carsten, darf ich dich zu was auffordern?
Ja.
Könntest du mir deine gehässigste Lache
präsentieren? Nee, ich habe was ganz anderes vorbereitet.
Oh, geil.
ich nehme euch mal ganz kurz mit.
Ja.
Also, Frank the Tank hat eine neue Freundin. Also ihr wisst schon, Frank the Tank ist der. So, Frank the Tank hat eine neue Freundin, Mike. Und diese Freundin hat ein Badezimmer. Das ist jetzt keine Überraschung, jeder hat ein Badezimmer. Also eben so. Ist aber auch immer eine geile Frage. Wenn du so Besuch hast von Leuten, die dann fragen, habt ihr eine Toilette? Nee, wir kacken in den Hof, du Idiot. Also egal, also die haben auf jeden Fall, also er hat Fotos geschickt vom Badezimmer und eine Sprachnachricht. Die werde ich jetzt nicht abspielen, weil das privat ist. Aber ist mir egal, ich schmeiße ihn jetzt trotzdem vom Bus, aber nur indem ich es erzähle. Und also der Frank, der liebt ja Orange und Blau, ne Mike?
Ja.
Weißt du, wie das Badezimmer von seiner herzallerliebsten Dame eingerichtet ist?
Hoffentlich lila.
Türkis.
Ja.
Naja, Dolphins, ich sag mal so, Türkis.
Das ist auch schön.
Dolphins, Türkis. Das heißt, jedes Mal, wenn Frank the Tank da übernachtet und duschen geht, denkt er an mich.
Das ist echt schön, ja.
Er sitzt auf dem Töpfchen und denkt an mich. Und denkt an das schönste Footballteam, was es gibt. Nämlich an ein schönes Türkis, an einen Delfin und er vergisst jedes Mal sein Pferd.
Oh, das ist fast romantisch.
Ja, war schön, oder?
Ein bisschen. Ja, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, Frank the Tank hat uns mal eine Sprachnachricht geschickt und hat sehr, sehr gehässig gelacht, als die Teams von Carsten und mir verloren haben. Und das geht natürlich jetzt nicht an jeden Broncos-Fan da draußen. Wir analysieren das Spiel auch gleich in aller Ruhe. Aber Grüße gehen an Frank raus, weil die Broncos standen 3-0, haben gegen Teams gewonnen, die alle 0-3 standen. Und man hat so ein bisschen gesagt, in die Ravens kommt jetzt mal drauf an. Und sie haben eine 23-7 Klatsche bekommen. Das hat natürlich seine Gründe, die jetzt auch ganz nicht gehässig aufarbeiten werden. Aber vielleicht sollte man das nächste Mal, wenn man 3-0 steht, dann doch nicht so eine ganz große Klappe haben.
Ich mag ihn.
Ich mag ihn auch. Frank the Tank, super. Das ist ein mega wichtiger Teil der Community. Aber wir wissen doch, wir können damit so jemanden auch genauso umgehen. Der weiß ja auch, wie er es zu verarbeiten hat.
Das ist jedes Mal. Ja. Wenn er jetzt noch nicht drüber nachgedacht hat mit dem Türkis, wird er jedes Mal jetzt dran denken.
Okay, komm, was ist passiert? Weil man muss auch ein bisschen Mitleid haben mit den Broncos-Fans da draußen, weil die haben ja eh schon ein bisschen Verletzungspech oder vor allem in den letzten Jahren ja viel Verletzungspech gehabt. Die Ravens haben wirklich am Limit und vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus verteidigt. Was da teilweise für Blocks, Tackles, wer weiß, ich weiß, gleich kommst du wieder und sagst alles okay, aber was da teilweise reingeht.
Sportart.
Das ist ja schon okay. Trotzdem, ja, mag sein, man muss trotzdem nicht manchmal zu hart reinhauen. Was Teddy Bridgewater an Kopfkollisionen hinnehmen musste, hat irgendwann dazu geführt, dass er mit einer Gehirnerschütterung vom Feld musste und nicht mehr spielen konnte. Und das hat den Broncos so ein bisschen den Zahn gezogen. Und das hat so ein bisschen gezeigt, warum Vic Fangio vor der Season bereits gesagt hat, Teddy B is the way to go, weil Drew Lock kam nicht wirklich rein. Und nein, das war so die große Chance, Drew Lock was zu reißen. Aber diese Ravens-Defense hat einfach, und das meine ich positiv, ekelhaften Football gespielt.
Aber ekelhaft ist also
positiv.
Ist
halt so. Weißt du, was ich meine? Also du spielst nicht gerne dagegen.
Nee, nö. Nee, also es ist ja auch, du lässt dich ja auch ungern irgendwie, also deswegen gibt es ja Sandsäcke, da stellt sich ja keiner hin und lässt sich im Boxstudio verprügeln. Das ist ja natürlich, man muss es deutlich so sagen, du hast völlig recht. Waren vielleicht ein, zwei Dinger, so, aber das ist halt nun mal so. Also es gehört dazu. Das haben früher die Bears gemacht, das haben die Eagles gemacht, damit sind die groß geworden. Und ich finde es schade aus Seiten der Broncos, also ich habe ja jetzt irgendwie für mich meine, ich will nicht sagen Liebe, ich habe aber eine gewisse Sympathie für die neuen Broncos für mich selber gefunden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es schade, dass Drew Lock dann so ins Loch gefallen ist. Weil er hätte ja eigentlich diese Chance effektiv nutzen können, sagen können, alles klar, war ein Fehler, Coach, ich zeig dir mal, wie es geht. Das System ist dann irgendwie zusammengebrochen und das zog sich durch alle Mannschaftsteile. Und dann kannst du, wenn du so ein Schwergewicht boxen willst, in Anführungsstrichen, dann kannst du nicht irgendwie mit Federhandschuhen ankommen. Da geht nicht. Da musst du halt auch deine härtesten Dinger auspacken. Haben sie nicht und dadurch hatten wir halt dieses Problem. Aber in der Quintessenz zeigt es aber trotzdem, was die Broncos zu leisten imstande sind. Denn wenn etwas, du weißt ja, das kennt man ja auch aus einer Beziehung, du weißt ja erst zu schätzen, was du hast, wenn es weg ist. Und wenn du jetzt mal überlegst, was Teddy B zu leisten imstande war, dann gute Nacht, Marie. Also wenn der tatsächlich in diesem System drei Spiele so gut funktioniert hat, jetzt weg ist und du erkennst genau, es ist er, ist der Schlüssel, dann musst du es halt noch mehr auf diesen Schlüssel anpassen und dann wird's gut.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe Teddy B in Fantasy Football, das war für mich auch sehr, sehr bitter, ehrlicherweise. Trotzdem zeigt es auch, dass die Broncos mit 3-0 natürlich auch gut bedient waren, weil sie Gegner hatten, die jetzt nicht überragend funktioniert haben. Aber ich bin bei dir, sie haben so viel Potenzial, so ein junges Team, da wird einiges zusammengehen in nächster Zeit. Sie müssen halt bescheiden bleiben und bodenständig bleiben und dann kann es was werden demnächst. Und ich glaube auch, dass Drew Lock besseren Football spielen kann, als er jetzt hier gezeigt hat. Die Frage ist halt, ob Teddy B jetzt noch ein Spiel ausfällt oder nicht. Ich weiß nicht, wie schlimm die Kopfverletzung es ist. Wenn es eine normale Gehirnerschütterung ist, dürfte es eigentlich bis zum nächsten Spiel was werden. Muss man mal abwarten, was die Ärzte sagen. Und auf der anderen Seite, Lamar Jackson, dem ist es egal, ob er einen Running Back hat oder nicht. Also nichts gegen Latavius Murray, Le'Veon Bell und Devonta Freeman, der läuft zum Not selber. Das hat er schon gut gemacht. Und ich habe ihn letzte Woche vom Bus geworfen. Marquise Brown war letzte Woche mit super vielen Drops dabei. Diese Woche mit einem Sensationscatch.
Oh, der war mega.
Einer der besten Catches diese Woche. Hat er auch zu Recht an die Kamera gefeiert mit hier Kritiker ruhig und so. Gönne ich ihm auch. Aber er muss halt so jede Woche, also nicht, er muss nicht, jetzt nicht jede Woche so einen riesen Catch machen, aber er muss einfach, auf ihn muss Verlass sein. Und dann darf er auch gerne von mir aus so jubeln. Er darf halt nicht eine große Klappe haben und dann nicht funktionieren.
Es sah aber gut aus.
Ja.
Also tatsächlich, da sind wir wieder beim Punkt, was kann ein Team leisten? Und wenn du erkennst, was diese Talente können, wirklich können, und du die Addition sämtlicher Faktoren mal berechnest, dann hast du einfach als Broncos-Fan den Moment, wo du dich zurücklehnen kannst und sagen kannst, alles klar, Weiche für die Zukunft ist gestellt, Zug rollt erst langsam an. Weil das ist für mich der Punkt. Man hat nie das Gefühl, dass bei den Broncos die Puzzleteile nicht passen, sondern dass sie teilweise nur sehr langsam zusammengesetzt werden. Wohingegen bei anderen Teams, guckst du dir an, egal ob es jetzt Jacksonville oder was auch immer, das ist so wie die ganze Tüte an Puzzleteilen auf den Tisch und hoffen, dass sie richtig zusammenfallen. Das funktioniert halt nicht.
Nee, bin ich auch bei dir. Gut, die Ravens stehen 3-1, die Broncos stehen auch 3-1, also beide Teams jetzt mit dem gleichen Rekord auf jeden Fall. Baltimore auf dem zweiten Platz, in der AFC North, in der AFC West ist Denver auch auf dem zweiten Platz, also relativ ähnliche Ausgangspositionen. Wollen wir zum nächsten?
Ja.
Weil das ist dann auch erstmal das letzte Spiel, was wir zu besprechen haben. Die Pittsburgh Steelers gegen die Green Bay Packers. Es hat so seltsam angefangen.
Lass mich in Ruhe. Das war bester Beweis für abstrus.
Lass mich in Ruhe. Okay.
Also wirklich, lass mich in Ruhe. Nee. Ich muss mir. Doch. Warte mal. Ja oder nein? Schalte ich auf Vollhass oder nur. Ich weiß bei dem Spiel nicht, was ich. Also, ich habe es kommentiert. Ich habe es bis zur. Also, haarklein noch mit in der Halbzeitanalyse und hier und da und geguckt und gemacht und getan. Habe im Studio natürlich Sachen gesehen, die zu Hause kein Mensch sieht und viele Bilder an der Seitenlinie, die nicht on air, auch die Amerikaner nicht on air, weil wenn die Amerikaner in der Werbung sind, sind wir in der Werbung. Dann siehst du manchmal die Kamerajungs, die dann halt Fahrten machen und an, also der Regie Bilder anbieten, sagen wir es mal so. Du kennst das ja, Mike. So, ran, ja, raus, willst du das Bild? Da siehst du Bilder und ich brech's mal runter. Ganz ehrlich, Pittsburgh brennt. Der Lockerroom brennt. Die hauen sich da gerade richtig aufs Maul. Da gibt's Mobbing, ist kein, also Mobbing ist da die Vorstufe. Die sind schon beim Direkten ins Gesicht sagen. Das wird nicht mehr witzig. Also, was da passiert ist an der Seitenlinie, wenn das Fans gesehen hätten, egal ob ihr jetzt bei Red Zone werdet ihr es nicht gesehen haben, bei Run werdet ihr es nicht gesehen haben und egal wie ihr es guckt, ihr werdet es nicht sehen. Diese Bilder, ich habe eins zu eins so ein Video davon hochgeladen bei Twitter. Da brennt der Baum. Da brennt echt der Baum. Also der Fisch stinkt ja meistens am Kopf. Und ich weiß nicht, welcher Kopf stinkt. Ist es Kanada, der Offense-Koordinator? Ist es Big Ben? Ich weiß es nicht. Vielleicht kannst du es mir erklären.
Ja, irgendwas musste auf jeden Fall funktionieren, also passieren. Das Spiel hat so seltsam angefangen. Die Steelers haben gefühlt seit Ewigkeiten
13 Opening Drives. Ja, nicht gescored.
Das ist ja eine Ewigkeit. Und ja, dann im ersten Drive Big Ben mit einem Zuckerpass über Alexander, einem der besten Corner, vielleicht letztes Jahr mit der beste Corner der Liga. Da dachte ich auch, was geht denn jetzt ab? Zuletzt immer wieder mit Formschwankungen in der Defense war Devin Bush unterwegs, der haut einen Quarterback-Sack raus, wo ich dachte, okay, Pittsburgh, es funktioniert. Und dann hört es auf einmal auf, im zweiten Viertel dreht Green Bay auf mit A-Rod, der auf jeden Fall wieder in Form ist und zeigt, was abgeht. Das Laufspiel auf beiden Seiten hat so lala funktioniert, ehrlicherweise. Zur Not lief eben Rodgers selber zum Touchdown. Randall Cobb ist wieder zurück, würde ich mal sagen. Hat funktioniert, ihn zurückzuholen und da gut einzusetzen. Aber ich weiß nicht, also Deontay Johnson, gutes Spiel. James Washington, gutes Spiel. Ist Juju Smith-Schuster zufrieden mit 2 Receptions und 11 Yards? Bei 8 nee. Targets? Ich glaube nicht.
Frag mal das Tablet.
Ja, genau. TJ Watt ist so ein wichtiger Spieler in der Defense. Minka Fitzpatrick, Cam Hayward, sie haben ja die Spieler. Aber ich bin voll bei dir, wenn du dann siehst, wie sie untereinander, miteinander umgehen. Also ich lehne mich ein bisschen weit aus dem Fenster, weil ich das aus München aus beurteile und nicht aus Pittsburgh. Aber ich glaube schon, dass da letztes Jahr auch ein bisschen was kaputt gegangen ist durch diese ganze TikTok-Juju-Claypool-Nummer mit wir sind hier die Stars. Also ich glaube, dass das Team da ein bisschen in zwei gebrochen ist, vielleicht auch mehrere Lager, ob das jetzt das Big Ben-Lager, das Tomlin-Lager, das weiß nicht, was Lager ist, TikTok-Lager, kein Plan, weiß ich nicht, aber die Steelers sind von Einzelspielern sehr gut besetzt, in vielen Mannschaftsteilen, aber sie wirken anders als am Anfang vor ein, zwei Seasons, nicht als Einheit. Und wenn du, das brauche ich glaube ich keinen erklären, wenn du als Football-Mannschaft nicht gemeinsam spielst, gemeinsam gewinnst und gemeinsam verlierst, dann hast du in der NFL den Rekord nach 4 Spielen von 1-3. Mindestens.
Moin Mike, moin Carsten, der Tim hier. Gerade die erste Halbzeit meiner Steelers gegen die Packers gesehen und als ihr letzte Woche sagtet, ja, Haskins, Rudolph, mal ein paar Snaps geben, ich hab's nicht gefühlt, so langsam fühle ich's. Was würdet ihr meinen Steelers raten, weiter an Big Ben festhalten, ihm das Vertrauen schenken? Oder ja, ist es jetzt tatsächlich mitten in der Saison, also auf seiner Abschiedstournee praktisch an der Zeit? Ihn zu benchen und Haskins oder Rudolph die Chance zu geben. Danke für eure Meinung, geiler Podcast. Bis dann.
Ich werde jetzt polarisieren. Ich weiß jetzt, dass einige Steelers-Fans danach sagen, Alter, der Typ ist noch nicht ganz dicht. Setz den alten Mann auf die Bank. Setz ihn da hin und lass ihn da versauern. Ganz ehrlich, wir können jetzt darüber diskutieren, ja, er hat eine Bauchverletzung und deswegen, Digga, der hat einen Bauch, keine Bauchverletzung, der ist nicht fit. Der ist definitiv nicht fit. Und wir hatten es gegen Cincinnati. Checkdown, alles klar. Du weißt genau, also als, als Big Ben, der in den Jahren vorher gezeigt hat, dass er echt ein geiler Macker ist, dass er passen kann, dass er einen Raketenwerfer von Arm hat, der weiß genau durch seine Erfahrung, wo der Downmarker steht, wo der Ball hin muss. Und dann wirft er zu kurz auf den Running Back, so nach dem Motto, ja, aber ich hab's ja gemacht, Coach. Ich hab den Ball ja geworfen. Déjà-vu, genau dasselbe gegen die Packers. Ich hab gedacht, das macht er nicht wieder. Doch, er macht's wieder. Off-Target die Würfe, nicht genau. Und wenn ich eine Bauchverletzung habe, dann halte ich mir danach die Narbe. Oder also weißt du, wenn ich jetzt irgendwie aus dem Krankenhaus komme, mir nimmt man den Blinddarm raus und Mike sagt zu mir, du, hilfst du mir mal eben kurz den Fernseher an die Wand bringen, dann versuche ich das natürlich, klar. So, aber wenn es weh tut, halte ich mir die Stelle fest und sag nicht irgendwie, wenn der Fernseher runtergefallen ist, ich hatte übrigens aber eine OP. Geht nicht. Kannst du nicht machen. So, und wenn du dir das Gesamtkonstrukt, wenn du dir anguckst, guckt euch mal bitte wirklich, geht mal auf die Social-Media-Kanäle von ESPN, von diverse Sachen. Es ist jetzt egal. Ihr seht überall dieselben Bilder. Und die habt ihr auch gestern beim Spiel gesehen. Wenn du Cam Hayward, Watt, alle möglichen an der Seitenlinie siehst, die nicht offen spielen, die gucken wie Jesus an Karfreitag. Deren Blick hat Bände gesprochen. Und zwar die komplette Enzyklopädie von A bis Z. Und da ist der Lockerroom verloren. Punkt. Und wenn du jetzt als Tomlin sagst, okay, pass auf, denn da war jetzt irgendwie 4 Wochen nicht geil, du kannst es ihm ja nicht sagen. Aber du musst ihm sagen, setz dich da mal hin, versauer da mal kurz ein bisschen, geh mal in dich, werd mal wütend, komm mal wieder zurück, finde dich selber und sei aggressiv. Dann kommt der auch so zurück. Wenn du es jetzt aber ewig weitermachst, das kennst du ja auch, wenn Dinge nicht funktionieren und machst es weiter und weiter und weiter, der Fehler schleicht sich doch ein. Das kann doch nicht weiter, das geht doch so nicht weiter.
Ja, also ich glaube, du sprichst da vielen Steelers-Fans aus der Seele auf jeden Fall. Ich finde schon, also das Problem bei Big Ben dieses Jahr ist, glaube ich, was er sonst die Jahre oder in seiner Prime zumindest besser gemacht hat, er ist nicht konstant. Also er wirft einmal diesen Mega-Pass auf Deontay Johnson, wo du sagst, das ist der perfekte Wurf, den kannst du nicht besser werfen. Und dann gibt es Spielzüge, wo du sagst, was macht der Mann? Und das Problem ist nur, dass Big Ben keine Alternative hat. Also wenn sein Arm nicht mehr funktionieren sollte und nicht mehr so regelmäßig gut ist, er ist ja kein Läufer. Das ist ja genau das Ding. Mahomes löst sich oder andere junge Quarterbacks, und Allen unter anderem auch und Sam Darnold jetzt ja auch, die lösen sich aus anderen Situationen dann mit ihrer Mobilität. Das kann Big Ben nicht. Ganz egal, ob er sagt, er ist in der Shape of his life. Also wenn das die Shape of seinem Leben ist, dann
Reichen von Gersten Kalsch, bitte. Also geht nicht.
Genau, deswegen, Big Ben lebt von der Stärke seines Armes. Und wenn die nachlässt, aufgrund von, dass seine Jahre kommt oder sonst irgendwas, dann musst du drüber nachdenken. Ich glaube nur anders als du. Ich glaube, wenn die Steelers irgendwann ihn benchen, was vielleicht der richtige Move ist, ich glaube, dass es dann kein Zurück mehr gibt. Ich glaube nicht, dass Big Ben dann 2 Wochen auf der Bank sitzt und wiederkommt und dann stark spielen wird. Ich glaube, das ist dann so ein ganz oder gar nicht Ding.
Frag mal Aaron Rodgers.
Ja, aber für mich ist Aaron Rodgers vom Typ her anders als Big Ben. Ich schätze die anders ein. Auch wenn Big Ben jetzt es in den elitären Club geschafft hat, der 400 Touchdown-Pässe, was ja auch ein riesen Meilenstein ist. Der hat eine riesen Karriere, brauchen wir nicht drüber reden. Aber vielleicht ist irgendwann der Punkt erreicht, wo du sagen musst, ja, wir hätten es anders machen müssen. Was ich halt nur sage, was ich der Franchise vorwerfe, dieser Punkt, wo sie jetzt sind, der kommt ja nicht aus dem Nichts. Der war ja absehbar.
Der ist ja nicht von 32 auf 39 gesprungen über Nacht.
Ja, was hast du jetzt alternativ? Rudolph, da war gerade die Frage in der Audionachricht, sollte man Rudolph eine Chance geben? Ich würde ihm maximal die Chance geben, ob er sich links oder rechts auf die Bank setzen will, weil ich habe ihn schon zu oft gesehen, für mich ist es keiner, der eine Franchise führen kann. Haskins wäre halt wieder jemand, der Talent mitbringt, wo du sagst, okay, der hat jetzt gut trainiert, der hat das Potenzial, aber du hast auch das Fragezeichen, ist das jemand, der durchzieht und der so vernünftig und diszipliniert bleibt, wie er es jetzt ansatzweise gezeigt hat. Und das ist halt auch ein Fragezeichen. Und solltest du einen Haskins reinwerfen und er liefert nicht, dann hast du ja keine Alternative. Und deswegen, das werfe ich den Steelers vor, du hättest bereits präventiv vorher dich entscheiden müssen, weiter mit Big Ben oder nicht. Und du hast dich dazu entschlossen, weiter mit ihm zu gehen. Und ich glaube, das ist meine Meinung, jetzt musst du es auch durchziehen. Jetzt musst du sagen, das ist mein Quarterback. Und wenn er nicht mehr liefert, was passiert dann? Du verpasst die Playoffs, hast einen guten Draft-Pick genau. Und du weißt genau, was du holen musst.
Ja, so, aber überleg mal, Minka Fitzpatrick-Deal, da sind auch ein paar Draft-Picks weg, etc. Also du hast ja jetzt auch nicht à la Dolphins oder also eine volle Hütte an Draft-Picks. Ich würde tatsächlich, also wäre ich jetzt Tom, ich würde jetzt einfach mal sagen, komm, wir versuchen jetzt mal Haskins, wir versuchen es einfach mal. Es kann ja nicht schlechter werden.
Ja, doch, vielleicht schon, weil wenn du Haskins reinwirfst und er liefert nicht, Big Ben wird, glaube ich, dann nicht, also das ist das, wo wir uns, glaube ich, ein bisschen spalten. Ich glaube nicht, dass Big Ben dann nochmal zurückkommen wird. Wenn du Big Ben einmal benchst, glaube ich, ist er gebencht. Ich glaube, wenn du sagst, aus Leistungsgründen benche ich Big Ben, dann
ja, du kannst das ihm noch nett erzählen. Du kannst ja sagen, pass auf. Also scheint ja, irgendwie mit
Carsten, wir so. Haben doch beide gerade gesagt, völlig ja. zu Recht auch, der Lockerroom ist N2. Wenn du den Typen jetzt wirklich benchst, der Lockerroom wird nicht vereint dadurch.
Ja, aber pass auf, pass auf. Bestes Beispiel. Also, Juju Smith-Schuster. Devin Bush sagt, wenn du TikTok, leck mich am Arsch, komm mir nicht zu nahe. Also da merkst du schon, es brodelt. So. Jetzt hast du ja aber natürlich noch diese zusätzliche, also weißt du, es brodelt eh schon, so, und dann kippst du auch noch, also Benzin ins Feuer. Guckt euch das bitte nochmal real life an. Der Moment, wo Juju Smith-Schuster an der unteren Bildschirmkante fast alleine ist, also nur noch grün vor sich hat und alles macht und sich lang macht, aber es fehlen ihm knapp 10 Zentimeter, 15, 20 Zentimeter, um an den Ball zu kommen. Das wären 6 Punkte gewesen. So, der regt sich jetzt auf, schmeißt das Tablet, alles gut. Der guckt sich natürlich sowas auch nochmal real life an. Das ist sein Job. Und ihr solltet auch nochmal real life hingucken. Denn wenn ich den Ball zu weit werfe, bin ich schuld, ne? Und jetzt guckt euch bitte nochmal an, und das ist wirklich so mein Wunsch an euch, weswegen ich auch gerade so emotional bin. Wir haben es nämlich immer wieder in der Werbung gesehen, dass die Amerikaner immer wieder dasselbe Bild angeboten haben. Und dann aber die amerikanische gesagt, ah nee, das können wir nicht machen. No, don't do it. No, we don't do it. No, quit. Und zwar die Wiederholung, wie Big Ben sich aufregt, dass er diesen Ball nicht fängt. Ja, man sieht Problem, es nur ganz kurz im Ansatz.
Das ist auch
eine Sekunde. Und da finde ich, wenn dann hast du ein Problem. Dann hast du ein Lockerroom-Problem.
Ich kritisiere ja auch Big Ben dafür, weil es oft Plays gibt, wo er sich sichtlich genervt davon zeigt, dass seine Mitspieler nicht, keine Ahnung, die Route besser laufen oder den Ball eher fangen. Auf dem Platz ist er oft dann der meckert. Und nach dem Spiel hat er jetzt wieder hingestellt und gesagt, ich nehme das wieder auf meine Kappe. Das glaubt dir halt keiner, wenn du genau. auf dem Platz dauernd andere... Bin ich ja bei dir. Ich kritisiere Big Ben ja auch. Ich sage jetzt nicht, keine Ahnung, der wird die nochmal da rausführen. Ich glaube einfach nur, dass du die Entscheidung, Big Ben zu benchen, die hast du eigentlich schon fast verpasst. Weil jetzt, schau mal in die AFC North. Bengals, 3-1.
Die Bengals Ravens auf 1.
Ja, Ravens auch 3-1. Browns auch 3-1. Du stehst 1-3. Ich glaube nicht, dass wenn du Haskins reinpackst, da sowieso noch was gehen wird. Ich glaube, jetzt musst du für mich die bittere Pille schlucken und damit durchgehen und vielleicht sagen, Big Ben, du hast jetzt noch 3 Spiele, 4 Spiele. Wenn das nichts wird, dann war's das. Und dann kannst du für mich das Haskins reinwerfen, aber dann geht's eh nur noch um den Draft-Pick, weil Playoffs wird in der Division irgendwann schwer. Und dann hast du vielleicht noch ein paar Spiele, wo du gucken kannst, ob Haskins funktioniert. Wenn das nicht tut, dann musst du im Draft gucken. Spencer Rattler ist jetzt auch nicht mehr unbedingt der Nummer 1-Pick. Wen gibt's denn noch so? Ist, glaube ich, leider dieses Jahr für die Steelers-Fans sehr, sehr schwierig. Und ja. Das ist halt schade, weil du hast so ein gutes Team eigentlich.
Definitiv. Also, ja.
Wir sind da beide emotional, weil wir halt beide sagen, ey, Pittsburgh, eigentlich die Defense, so geil, so geile Leute dabei. Und du stehst 1-3. Und das ist einfach, ja, es macht halt auch nicht Riesenspaß, den zuzusehen mit Big Ben. Da schaust du halt lieber ein anderes Spiel.
Definitiv, definitiv. Ja.
So, Carsten, also, wir haben jetzt jedes Spiel diskutiert. Oder wolltest du noch was sagen zu Steelers?
Nee, ich habe aber noch was.
Ja, hau raus.
Bist du bereit?
Ich bin hoffentlich bereit.
Bist du wirklich bereit?
Ich weiß es nicht.
Ich mein's echt ernst.
Okay.
Ich mein's echt ernst. Achtung, die Packers, also Ehre, großartig. Also A-Rod, mega Ehre. An jetzt der Marino vorbei, Arschloch. Und alles gut. So, aber wir haben was. Pass auf, Achtung.
Hallo Carsten, hallo Mike, hier ist Michael. Als Packers-Fan habe ich 2 T-Shirt-Vorschläge für euch. Wie wäre es mit King Adams oder mit Adams Family?
Adams Family.
Also King Adams finde ich nicht so gut, aber Adams Family finde ich lustig. Das Geile ist nur, wir haben so viele T-Shirt-Vorschläge auch in unseren DMs, die sind unfassbar. Ich glaube, der Malte kommt gar nicht hinterher. Und Leute, ihr müsst das ja auch kaufen. Es bringt ja nichts, ein T-Shirt zu produzieren.
Ah, ey, dann, Adams Family ist doch bitte großartig, oder?
Finde ich auch lustig. Aber dann müssen auch Leute, die Packers werden sagen, mein Gott.
Ja, natürlich, machen die. Machen die. So, Adams Family, fertig. wir müssen das Donnerstagsspiel schon tippen, mein Schatz.
Ja, vielleicht noch ganz kurz. Wir haben ja auch Raiders Chargers heute Nacht. Wir haben das schon getippt. Ich möchte nur ganz kurz einen kurzen Zwischenstand geben, weil wir jetzt das Tippspiel ja die ganze Zeit ausgeklammert haben.
Ja.
Ich weiß.
Ich habe nicht gewonnen.
Du warst diese Woche der Gentleman. Du bist aktuell, es gibt ja noch das Spiel der Chargers und der Raiders, da hast du auf die Chargers getippt, ich auf die Raiders.
Ja.
Du bist aktuell auf dem letzten vierten Platz mit 8 Punkten, kann sich noch ändern. Ja. Auf dem dritten Platz mit 9 Punkten sind die meisten, sind 6 von uns, und zwar Bambi, Chris von Pete's Meat, Nasco, Chris Esala, David Bader und Mr. Community Fabian Rutenkolk. Auf dem zweiten Platz mit 10 Punkten sind Froni, Roman und ich. Und auf dem ersten Platz uneinholbar Dominik Eberle mit 11 Punkten. Also Ehre, wem Ehre gebührt. Dominik, hast du also echt gut gemacht. Er hat auf die Raiders getippt. Sollten die Chargers gewinnen, rücken Roman und Froni auf mit ihrem Tipp. Das heißt, sie werden zu dritt Erster. Sollten die Raiders gewinnen, ist er Erster und nicht Zweiter. Das ist das Einzige, was noch passieren kann. Ich ärgere mich natürlich, weil wenn die Patriots gewonnen hätten, hätte ich einen Punkt mehr und einen Punkt weniger. Ich hätte gewonnen, aber mein Gott, ist halt so. Ja, bla bla bla, ist egal. Also Dominik Eberle, Gratulation, er hat auch schon kommentiert. Wer sagt bitte, dass Kicker keinen Football können? Wir nicht. Hast du gut gemacht.
Kicker sind auch nur Menschen.
Carsten, sehr persönlich auf jeden Fall.
Ja, oder? Kicker okay. sind auch nur Menschen.
Wer spielt denn Donnerstag?
Auch ein Kicker dabei.
Ja, hoffentlich zwei.
Donnerstag. Meine Frage, also, du überforderst mich immer. Du überforderst mich immer. Ich kann damit, also, du machst mich auch emotional heute echt fertig.
Ich Warum? Ich frage dich Fragen. Wir reden, wir machen einen Podcast zusammen. Ist ja jetzt nicht so, als wenn...
Ich bin auf Kaffeeentzug.
Ja, auf Kaffeeentzug. Okay, dann gucke ich für dich nach. Warte. So. NFL Week 5.
Ich weiß,
Seahawks Rams.
Ja, deswegen wollte ich nur, mal gucken, dass du...
Ja, natürlich.
Ja, natürlich.
Das ist ja ein geiles Spiel.
Ja, natürlich ist es ein geiles... Bist du eigentlich... Nee, sind alle kacke, die Spiele. Alle kacke.
Seahawks Rams.
Ja, deswegen, ich habe die Zeit genutzt. Ich habe gedacht, wenn Mike tippt, kann ich schon mal in die Recherche gehen. Injured Report hier ganz schnell, aber so schnell war ich jetzt nicht.
Nee, also ich meine, da ist schon einiges offen. Also wenn du weißt, der Offensive Coordinator der Rams ist rüber zu den Seahawks, Jared Everett hätte auch eine Rechnung offen. Ich glaube, für die Seahawks sind die Rams eine Nummer zu hoch. Und Houdini...
Und die Rams sind on fire. Die müssen was gerade ziehen. Die müssen Fehler glatt ziehen von der letzten Woche.
Ja, ich glaube wirklich, ich tippe auf die Rams.
Ja, ich auch.
Also, liebe Seahawks-Fans, nicht falsch
verstehen. Nicht böse sein.
Ich glaube wirklich, dieses Jahr sind die Cardinals und Rams eine Nummer zu groß.
Glaube ich auch. Glaube ich wirklich.
Ja, so
sind wir uns einig. Da ihr keine Defense könnt, so richtig.
Aber es wird ein geiles Spiel. Ich meine, das ist
jetzt. Der restliche Spieltag ist aber auch geil.
Ja, gut, den tippen wir jetzt nicht, weil sonst ist es eine 4-Stunden-Folge. Wir sind jetzt schon wieder bei 2 Stunden.
Ja, aber der Pate hatte auch Überlänge.
Gut, na dann, wenn der Pate auch Überlänge
hat. Ich meine, der neue James Bond geht auch 2 Stunden 40, da können wir noch ein bisschen.
Der geht 2 Stunden 40?
Ja.
Echt? Warst schon drin?
Nö. Ja, wann denn? Sonntagabend oder was?
Ja, also wenn ich es jemandem zutrauen würde.
Hallo und herzlich willkommen hier zu RAN. Ich muss ein bisschen leiser reden, ich sitze im Kino. Nee, Quatsch.
Wenn ich jemanden zutrauen würde, dann die auf jeden Fall.
Sag mal.
Stimmt, gibt ein paar gute Spiele. Aber komm, das als Spoiler für die nächste Folge. Dann, als
Spoiler? Das ist ja auch total, da können die Leute auch
als nicht Teaser. Drauf kommen. Als Teaser, nicht als Spoiler. Ich bin auch durch. Ich hab auch nicht geschlafen, Carsten.
Ja, ich hatte aber noch keinen Kaffee im Gegensatz zu dir.
Das stimmt, ich hatte 2.
2. Arschloch, Drecksack. So, ich gehe jetzt mit Emma und kaufe dann erstmal Kaffeepulver. Was natürlich das Problem ist, ich bin dann völlig drüber, weil eigentlich müsste ich mich bald mal hinlegen. Was natürlich nicht geht, wenn ich dann Kaffee trinke. Das bedeutet, dann sitze ich heute Nacht auf der Bettkante und sage, Moni, ich zähle Schäfchen. 84.154, 84.155. Wird nicht cool. Ich glaube, ich lege mich jetzt einfach hin. Ist egal. Komm.
Ich glaube, das ist auch richtig so. Liebe Leute da draußen, Dankeschön für die Teilnahme. Wieder bei über DMs, über Audionachrichten, in den Kommentaren. Ganz großes Dankeschön nochmal an den lieben Jan, der die Grafiken gemacht hat. Wirklich sensationell, sah sehr, sehr gut aus. Danke für die ganze Arbeit. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Tippspiel. Und wir hören uns dann, wenn ihr möchtet, am Freitag.
So, Sleep Well in ihr Bett gestellt. Tschüss.
Tschüss.
Mike Stiefelhagen. Ist in der Haut. In der Haut. In der Haut. In der Haut.